Ja, ich bedanke mich beim HWP Aster für die Einladung. Ich habe mit den Veranstaltern ausgemacht, dass ich mich schwerpunktmäßig auf Fragen von Bildung und Hochschulpolitik als Standortpolitik konzentriere und weniger eine direkte ausführliche Befassung mit PISA mache. Die kommt immer zwischendurch mal vor. Die zwei Gründe sind: erstens, wir sind hier in der Uni, und zweitens, in der Uni tobt, wie man unschwer sehen kann, ein seit Semestern ein Hochschulabwehrkampf gegen alle möglichen, wie heißt das, PV-Nennen. Das ist der Grund, weswegen ich mich auch am Wochenende einige Zeit lang im Internet herumgeschrieben habe und nicht nur von der Hamburger Uni und den dort vertretenen studentischen Gruppierungen, sondern auch von zahlreichen anderen. Im Ruhrgebiet gibt es dann 3, 4 Uni streikt, wie die Flugblätter, die Artikel, die Aufsätze und Aufrufe zum gegenwärtigen Stand oder gegen den gegenwärtigen Stand der Hochschulreform angeschaut haben. Und ich will mich vor allen Dingen auch darauf beziehen, weil ich der Meinung bin, hier liegen Einschätzungen vor, die die Sache nicht treffen, weswegen natürlich auch die Konsequenzen, die daraus abgeleitet werden, zu kritisieren. Mal anschaut, welches Bild vermittelt wird in diesen studentischen Flugblättern und Aufrufen von der Universität, von den Hochschulen, dann kommt man auf 3, 4 Urteile, die sich in Variationen eigentlich in allen linken studentischen Gruppierungen der Nation, die sich an Hochschulaktivitäten beteiligen, wieder. Ich trage das Bild mal vor, wie gesagt, in 4 Punkten. Es ist eine Zitatenzusammenstellung. Alles ist im Prinzip Zitat. Deswegen sage ich auch nicht mehr dazu, wo ich ein Zitat mit verbindenden Worten zum nächsten überleite. Punkt 1. Neoliberale Politik, heißt es da immer, deformiert die Universität. Die Freiheit von Forscher und Lehrer wird abgeschafft. Stattdessen versuchen Kapital- und Unternehmerverbände direkten Einfluss auf die Institutionen von Bildung und Wissenschaft zu nehmen, damit die Ergebnisse wissenschaftlicher Art zum Zweck der unmittelbaren Profitrealisierung auf den Markt gelangen. Wissenschaft wird, so heißt es, zum Interesse des Profits. Der Punkt 1. Punkt 2. Die, wie es heißt, im Zuge der 68er Studentenbewegung durchgesetzten Universitätsreformen werden Zug um Zug abgeschafft. Vor allen Dingen das gleiche Recht auf Bildung für alle, das mit der Öffnung der Hochschulen in den 70er Jahren und ihrer Entwicklung zur Massenuniversität erkämpft wurde, wird fast vollständig liquidiert. Zugangsbeschränkungen erlassen, verschärfte Exmatrikulationsbedingungen beschlossen und so weiter. Punkt 2. Punkt 3. Die Freiheit der Studierenden wird durch Reglementierungen, Einführung eines Zweiklassenstudiums, Masters und Bachelor, Bildungsgutscheine eingeschränkt. An die Stelle der freien, eigenverantwortlichen Studiengestaltung und Studienfachwahl wird die Orientierung der Ausbildung am Markt. Just in time soll die Arbeitskraft, die qualifizierte Arbeitskraft ausgebildet werden, die das Kapital nachfragt. Studierende sollen sich als Humankapital begreifen, die am besten noch selbst dafür zahlen sollen, dass sie so werden, wie das Kapital es will. Punkt 3. Wie gesagt, alles Zitat. Punkt 4, der letzte Punkt. Damit enthält auch die ebenfalls 68 FF erkämpfte, heißt es, soziale Absicherung der Studierenden mit Studiengebühren für den sozialen Numerus Clausus wieder eingeführt und die Chancengleichheit untergraben. Das ist das Bild, was vermittelt wird von den studentischen Kritikern der geplanten und zum Teil schon durchgeführten Hochschulreform. Nochmal zusammengefasst, staatliche Deregulierung, heißt es, führt zu totaler Ausrichtung der Hochschulen am Kriterium der Verwertbarkeit für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Staatliche Deregulierung führt zu totaler Ausrichtung der Hochschulen am dem Kriterium der Verwertbarkeit für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Dagegen setzen die Studis gleiches Recht auf Bildung für alle, Freiheit bei der Studienwahl und Studiengestaltung, soziale, chancengleiche Absicherung des Studiums und Freiheit von Forschung und Lehre. Die müssen, wie gesagt, erhalten bleiben. Die haben ja die 68er angeblich erkämpft. Soweit das Bild, was man vorfinden kann. Wie gesagt, fast quer durch alle linken Gruppierungen mit kleinen Differenzen, die aber nicht liegen. Eins ist klar, natürlich sind die genannten Phänomene, Exmatrikulationsregelungen, Studiengangsreglementierungen, soziale Ausbildung und so weiter, überhaupt nicht zu beschreiben. Auch sowas wie Forschungssponsoring, Drittmittelfinanzierung, nimmt immer weiter zu, alles überhaupt nicht zu bestreiten. In allen Bundesländern wird das eingeführt oder die Einführung debattiert. Auch wird was anderes, was in diesem Bild vermittelt wird, kaum zu bestreiten sein. Nämlich, dass die Reform von Hochschulen in einem kapitalistischen Gemeinwesen, in dem wir nun mal leben, einem kapitalistischen Gemeinwesen, das Wissenschaft und wissenschaftlich qualifizierte Arbeitskraft braucht, schon irgendetwas mit den Zwecken, Zielen, Anliegen, die hier immer Verwertung heißen, Profitorientierung heißen, zu tun haben. Irgendwie ist der Schluss auch fast albern, fast ein bisschen billig, dass Hochschulen, die nun mal wissenschaftliche Dienstleister in ihrer jeweiligen Gesellschaft und für deren Zwecke sind, dann wohl auch der bestimmten, eben der kapitalistischen Raison des Gemeinwesens zu Diensten sein werden. Das wird wohl so sein. Das ist ein simpler Schluss und das ist auch so. Das ist ein Beitrag zur Standortkonkurrenz, wie das moderne heißt, der von Wissenschaft verlangt wird, erwartet wird. Soweit kann ich dem Bild erstmal nichts entgegensetzen. Jetzt kommen meine Einwände. Drei Stück sind es. Einwand 1 gegen das Bild. Der Eindruck, der da fast durchweg vermittelt wird, jetzt erst erfolge der Zugriff des Kapitals auf die Universitäten so richtig ungebremst, dieser Eindruck ist falsch. Der Kapitalismus soll, so kann man diese Botschaft ja umgekehrt lesen, so muss man sie umgekehrt lesen, circa 200 Jahre gebraucht haben, bis er sich Wissensproduktionsstätten zunutze gemacht hat, bis er qualifizierte Arbeitskraft in seinen Dienst gestellt hat. Das kann wohl nicht sein. Immerhin sind diese Wissenschaftsresultate seit 200 Jahren in der kapitalistischen Produktionsweise zur Anwendung gekommen. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse, jeder Fortschritt in der Naturwissenschaft hat mehr oder weniger schnell sofort eine kapitalistische Anwendung gefunden. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden nicht vom Himmel gefallen sein. Es wird auch nicht so gewesen sein, dass die kapitalistischen Betriebe selbst große Forschungslabore, naturwissenschaftliche Forschungseinrichtungen geschaffen haben, um dann über Grundlagenforschung zu anwendungsorientierten Technologien fortzuschreiten. Schon immer standen die Universitäten im Dienst von Staats- und Geldmacht. Nur wird diese Funktion, die sie immer hatte, heute unmittelbar an den genannten Phänomenen sichtbar. Und wenn es sichtbar wird, unmittelbar, dann heißt das eben gerade nicht, dass es in der Vergangenheit nicht so war. Der Fehlschluss, den die Studenten hier machen, heißt, bisschen polemisch formuliert, dass sich dieser Zugriff, dass sich diese Orientierung heute noch dem blindesten Auge aufträgt, soll den Beweis dafür abgeben, dass es das früher nicht gegeben hat. Fehlschluss. Es ist also, fasse ich meinen ersten Einwand zusammen in einer Fragestellung, überhaupt nicht die Frage, ob Wissenschaft dem kapitalistischen Gemeinwesen und seinem Staat zu Diensten steht, sondern die theoretische Frage, die sich stellt und die geklärt werden muss, heißt allein, wie und welchen Wandel hat es denn wie gegeben? Das wird übrigens bei den Studenten systematisch verwechselt. Das Ob bzw. das mit dem Wie. Es geht allein um das Wie. Die aktuellere Form, die aktuelle Variante des Wie ist zu untersuchen. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt. Die für dieses Fehlurteil bemühte Vorstellung von der Deregulierung trifft gleichfalls die Sache nicht. Es verhält sich nicht so, dass jetzt der Staat vor den Kapitalinteressen hinsichtlich seiner Universität kapituliert, seine Regulierung aufgibt und damit die Prinzipien preisgibt, die Wissenschaft und wissenschaftlich orientiertes Studium als ein vom bösen Profitinteresse geschütztes Reservat gesichert haben. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, die hinter Deregulierung sitzt. Das Verhältnis von staatlich geregelten Wissenschaftsbetrieb und Kapitalinteresse ist überhaupt mit dem Stichwort Deregulierung ganz falsch bestimmt. All das, was unter Deregulierung von den Phänomenen her gefasst wird, also zum Beispiel Sponsoring von ganzen Instituten durch kapitalistische Betriebe, ist nicht die Durchsetzung des Kapitals gegen die staatliche Schutzfunktion in der Universität, sondern ist staatlich ins Werk gesetzter neuer Universitätsorientierung. Soweit mein zweiter. Der dritte Punkt. Lauten Prinzipien. Das Prinzip Freiheit von Forschung und Lehre, das Prinzip gleiches Recht auf Bildung für alle, das Prinzip Chancengleichheit, auch was die finanzielle Seite anbelangt, und das Prinzip freie Wahl und Gestaltung des Studiums. Diese vier Prinzipien bezeichnen gar nicht das, als was sie bei den Studierenden vorkommen. Sie sind gar nicht eine Berufungsinstanz gegen die bösen Verwertungsinteressen des Kapitals. Sie stehen gar nicht für Fortschritt gegenüber dem Rückschritt der Deform. Sie stehen gar nicht für erkämpfte Emanzipation gegen die jetzt drohende Unterwerfung unter den Profit. Sie sind nichts anderes, heißt meine These, und die werde ich im Folgenden ausführen, sie sind nichts anderes als die Art und Weise, in der die Universität ihren Dienstleistungsauftrag in diesem kapitalistischen Gemeinwesen erfüllt. Das ist meine Einleitung, das ist die Vorstellung dessen, was ich erkläre. Ich werde immer wieder auf dieser zurückkommen, keine Bange. Entlang dieser vier Prinzipien, das Missverständnis, das sich dahinter verbirgt, versuchen aufzuklären und zu zeigen, für welche Realität von Universität, von Dienstleistung der Universität im kapitalistischen Gemeinwesen sie steht. Ich fange mit der Freiheit der Wissenschaft an, mache dann mit dem gleichen Recht von dem gleichen Recht auf Bildung für alle weiter, werde dann auf die finanzielle Seite eingehen, die vielfach unter Chancengleichheit, Abschaffung des sozialen Klauses gefasst wird und nachher auf die freie Wahl und Gestaltung des Studiums. Das ist die Gliederung, und jetzt fange ich mit dem ersten Punkt an, und ich fange mit Ihnen ziemlich prinzipiell an. Ich werde aber am Ende jeweils auf die aktuellen Sachen kommen und das aktuelle, wie ich es genannt habe, auch im Prinzipiellen erklären. Freiheit der Wissenschaft. Was ist das? Die Hochschulen, fangen wir so an, sind nur einmal Einrichtungen des Staates. Sind und bleiben es offensichtlich auf absehbare Zeit. Er steht für sie ein, bezahlt die anfallenden Sach- und Personalkosten. Den Hochschullehrern garantiert er einen sorgenfreien Lebensunterhalt, kann ich nur bestätigen. So können die Hochschullehrer, und das sollen sie gerade, Wissen produzieren und Wissen vermitteln, ohne sich ständig jene Geldsorgen machen zu müssen, mit denen sich die Mehrheit der Bevölkerung in dieser Gesellschaft erwünscht. Das ist ihr Privileg, das ist das Privileg der personifizierten Wissenschaft. Das heißt, sie müssen sich deswegen auch mit dem Inhalt ihrer Kopfarbeit nicht dem Geldgeber anbieten. Der erpresst sie nicht mit Geldnot, davon haben sie ja freigesetzt, damit sie ihm dann wohlgefällig und nützlich denken und forschen, wie das zum Beispiel noch unter feudaler Herrschaft der Fall war. Die Wissenschaftler setzt der Staat nicht nur von den Nöten der Erwerbsarbeit frei, sondern auch von staatlichen Weisungen beim Nachdenken. Gerade weil es ihm auf die Freiheit von Forschung und Lehre ankommt, macht er sie ja gerade zu Beamten ohne Einkommenssorge. Er schreibt nicht den Inhalt oder gar das Ergebnis der Forschung vor, sondern überlässt beides allein den Professoralhirnen, erklärt allein diese für den Fortschritt der Wissenschaft zuständig. Weder sagt der Staat, parallel zum Feudalismus, macht euch Gedanken zu meinem Ruhme, noch teilt er seinen Wissenschaftlern etwa den speziellen Auftrag, die Wahrheit über die schwarzen Löcher herauszubekommen, die Wahrheit über die Globalisierung oder den Auftrag, konkurrenzfähigere Maschinen für Siemens und VW zu erfinden. Das ist die erste Seite der Freiheit der Forschung. Forschen nur der Logik der Forschung verpflichtet, frei von den sonst durchgesetzten und gesellschaftlich funktionalen Sorgen, die Erwerbsarbeit mitzieht. Was sich der Staat von der Freiheit der Forschung, wie ich sie bislang erklärt habe, verspricht, ist ganz simpel, ich habe es schon angedeutet. Wissenschaftler sollen auf diese Weise ganz ihrem wissenschaftlichen Anliegen folgen, ihre Forschung voranbringen und so das Wissen ganz allgemein und zunächst einmal ganz ohne jeden bestimmten staatlich erwünschten Anwendung zusammen entwickeln. Allein die Logik ihres richtigen oder falschen Nachdenkens. Das spielt keine Rolle bislang. Soll das Maß des wissenschaftlichen Fortschritts sein. Nur das, was Sie wirklich denken, soll sich vertreten und weiterentwickeln. Der Auftrag an Sie heißt allein, vermehrt das Wissen über Natur und Gesellschaft. Wissen mehren, lautet dieser erste, sehr abstrakte Auftrag, der in der Freiheit der Forschung eingeschlossen ist. Das ist die erste Seite. Jetzt kommt die zweite Seite der Freiheit der Forschung. Und die zweite Seite spricht eigentlich erst die ungemütliche Sache dieser Freiheit an. Wenn um die Wissenschaft eine Art Zaun mit staatlicher Freiheitsgarantie errichtet wird, heute heißt das immer Elfenbeinturm oder Praxisferne, dann bedeutet dieser Zaun, dass außerhalb der Sphäre des Geistes, außerhalb der Sphäre der Wissenschaft, also in der hiesigen Gesellschaft, in Politik und Ökonomie, gerade nicht das in der Sphäre der Wissenschaft produzierte Wissen die Zwecke der Menschen bestimmt, das nicht wissenschaftlich gesellschaftliche Anliegen erörtert, verworfen, begründet und zur Durchsetzung überantwortet werden. Es werden Ökonomie und Familie, Justiz und Kultur, Schule, Universität und Fernsehen nicht nach wissenschaftlicher Einsicht und Abklärung aller Argumente dazu, sondern getrennt von der Wissenschaft nach Interessen regiert, die, und das ist gerade der Witz der Schutzfunktion, der wissenschaftlichen Prüfung entzogen und mit Macht, das heißt Gewalt, ausgestattet sind. Wenn aber die Wissenschaft von jeder staatlich bestimmten Zwecksetzung frei ist, dann besteht auch umgekehrt die Aufgabe dieser Wissenschaft darin, als allgemeines Dienstleistungsunternehmen über Zwecke und Anliegen nachzudenken, die getrennt davon aus politischen und ökonomischen Interessen resultieren. Gerade dadurch, dass die Wissenschaft ganz frei nur der Logik ihrer Disziplin, vielleicht steht es Wissenschaft der Subjektsfolge, schafft sie einen Fundus an Wissen, nachzulesen und zu bestaunen in Bibliotheken, einen Fundus an Wissen, aus dem sich dann gesellschaftliche Einrichtungen, Staat, Ökonomie und Kultur, ganz nach ihren Interessen bedienen können. Sie sichten dann die Resultate, wenden an, was ihnen nützt und was ihnen nicht nützt, verbleibt in diesem Fundus ungenützt. Sie lassen sich aber von der Wissenschaft, diese gesellschaftlichen Einrichtungen, nicht ihre Zwecke vorschreiben, schon gar nicht kritisieren. Ihre Zwecke gehen erst einmal so und weil es sie gibt, in Ordnung und sind der legitimierte Grund, sich an den Wissenschaftsresultaten nach ihren Zwecken zu bedienen. Das heißt, wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die alles dafür tut, damit sich Wissenschaft frei nach ihrer Gedankenlogik entwickelt, die aber gerade nicht, um sich den dabei entwickelten Einsichten zu unterwerfen, sondern umgekehrt deren Resultate für längst vorausgesetzt Zwecke, die von Staats- und Geldmacht bestimmt sind, in Dienst zu nehmen. Nicht von dem, was sich in dieser Gesellschaft ereignet, zum Beispiel was, wie viel, für wen, unter welchen Umständen produziert wird, wer wem was beizubringen hat, wer wem aus welchen Gründen was zu sagen hat, wer hintereinander leben darf, von wem dann empfohlen wird, sich anderweitig umzutun oder überhaupt. All dies unterliegt hierzulande keiner theoretischen, wissenschaftlich begründeten Beratung, sondern allein dem mit Macht ausgestatteten Interesse von Politik und Kapital, wissenschaftliche Einsicht benutzt, um diese Zwecke mit Begründungen auszustatten oder mit sachlichen Mitteln auszustatten. Für sich ist sie ohnmächtig. Ohnmächtig, von jeder Macht getrennt, frei von gesellschaftlichem Einfluss. Das ist der Witz von Freiheit. Von wegen also, Wissen sei für sich schon Macht. Kapitalismus ist das Gegenteil der Freiheit. Die beiden gesellschaftlichen Bereiche, Geld und Staatsmacht, haben einen Bedarf an wissenschaftlicher Erkenntnis, aber eben nur als Mittel für ihre, getrennt von Wissenschaft, feststehende, in der Regel recht ungemütlichen Ziele. Das führt zu einer dritten Bestimmung der Freiheit der Forschung, die diese Freiheit erneut in einem wenig günstigen Licht erscheinen lässt. Wissenschaft, die für jedes anerkannte politische Interesse dienstbar sein soll, muss deshalb, und das gilt jetzt zunächst mal für den Bereich der Geisteswissenschaften, pluralistisch verfasst sein. Das ist ein Erfordernis dieser abstrakten Dienstleistungsfunktion von Wissenschaft. Pluralismus ist also nicht, wie man es in der Universität lernt, ein Wert im Geistesleben, sondern ein funktionelles Erfordernis seiner ganz freien Knechtstellung in dieser Gesellschaft. Die Freiheit der Forschung schließt also, betont nochmal, in den Geisteswissenschaften, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Wahrheitsgehalt des Gedachten mit Notwendigkeit ein. Anders gesagt, wo der staatliche Auftrag an die Forschung gänzlich abstrakt und ohne inhaltlichen Vorgaben allein der Entwicklung von Wissen gilt, da ist auch klar, dass jeder Wissenschaftler für sich und für sein Gedachtes die gleiche Geltung beanspruchen kann und dies auch tut und sich so in den Pluralismus einreiht. Wo jeder Wissenschaftler nur seinen Gedanken folgen soll, da gilt sein Resultat in dieser Universität völlig unabhängig vom Wahrheitsgehalt und des Inhalts zunächst einmal nur gleich dem Selbstgedachten des Kollegen, der sich demselben Gegenstand wissenschaftlich zugewandt hat und dabei zu ganz anderen, vielleicht sogar entgegengesetzten Resultaten gelangt. Das ist Pluralismus, funktionelles Erfordernis, habe ich gesagt, und sowas gilt hierzulande auch noch als Gütezeichen der Wissenschaft. Der ganze Witz von Wissenschaft und kapitalistischer Gesellschaft besteht also in Folgendem. Die Unterordnung der Wissenschaft unter die Zwecke der kapitalistischen Gesellschaft, die Herausbildung der Brauchbarkeit ihrer Resultate für Anliegen von Staat und Kapital wird staatlich gesichert, staatlich hergestellt. Und diese staatliche Sicherung und Herstellung besteht gerade in der Garantie der Freiheit ihrer Betätigung in einer von der Gesellschaft abgetrennten Sphäre der Universität. Das heißt immer noch, in der staatlich, und das heißt, dass immer noch staatlich verfügte wissenschaftliche Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen der Macht Wissenschaft zu bestimmen hat. Fazit auf meinem ersten Punkt. Sich auf die Freiheit von Wissenschaft und Forschung gegen das gemerkte Interesse kapitalistischer Abnehmer von Wissenschaft zu berufen, trifft die Sache nicht. Das ist falsch. Freiheit der Forschung ist kein Schutz vor, sondern die Form der Bedienung herrschender politischer und ökonomischer Interessen. Kein Schutz vor ihnen, sondern die Form ihrer Bedienung. Diese Form der Dienstleistung ist, ich habe es schon gesagt, staatlich organisiert. Der Staat ist es, der dieses Interesse an Wissenschaftsresultaten übrigens natürlich auch für sein eigenes Thema der Machtentfaltung so bedient, dass er, um es mal ganz anders zu formulieren, zugleich die Kapitalisten, die vor allen Dingen auf Naturwissenschaft als E-Mittel angewiesen sind, von allen Kosten des privaten Forschens und Nachdenkens befreit. Staat stellt Kapital, dem Kapital, die öffentlichen, die staatlich organisierten und finanzierten Forschungsresultate als deren, wie das Marx genannt hat, allgemeine Produktionsbedingungen zur Verfügung, Aufgabe der kapitalistischen Betriebe, da muss man sich nicht lange blicken, ist deren konkrete Umsetzung im Mittel ihrer Konkurrenz der Profitsteigerung wegen. Das müssen sie dann schon selbst leisten und das wollen sie auch. Das ist immerhin Bestandteil der gesamten Wirtschaftskonkurrenz. Das ist jetzt gibt es allerdings, der Nachtrag ist jetzt noch notwendig, die genannten Phänomene, auf die die Studenten vor allen Dingen ihr Augenmerk richten. Studenten, Lehrende, aber genauso verweisen auf das Drittmitteldiktat bei der Ausschreibung von Forschung, verweisen auf die von Privatfirmen gesponserte Hochschulforschung oder auf Firmenlehrstühle, die es inzwischen auch gibt, und sehen darin erstens einen Beleg für das Ende der Freiheit der Forschung und damit zweitens einen Beleg für den Beginn der Einfallnahme der Wissenschaft für kapitalistische Interessen. Sie liegen, wie ich gesagt habe, falsch. Trotzdem ist zu klären, was es damit auf sich hat, mit dieser neuen, radikalisierten Form der Benutzung von Wissenschaft. Wenn heute Firmeninteresse bis in die universitären, also staatlichen Forschungseinrichtungen hineinspielen, dann handelt es nicht um die Abschaffung der Freiheit der Forschung, sondern um eine aktuelle Variante. Die Phänomene verweisen darauf, dass die staatlichen Betreiber der Hochschulen den Wissenschaftsbetrieb von heute etwas anders betrachten als vor 50 oder 100 Jahren und zu dem Befund gekommen sind, dass sie sich eine bestimmte Sorte von Luxus in der Forschung nicht mehr leisten. Der Staat stört sich heute ein wenig daran, dass die Freiheit der Wissenschaft, ich sag's mal logisch, einen Widerspruch einschließt. Freiheit der Wissenschaft, habe ich gesagt, ist die Form, in der Wissenschaft den gesellschaftlichen Interessen dienstbar gemacht. Aber zugleich bringt diese Form immer viel zu viel Zeug hervor, das sich später als gar nicht nützlich erweist für ökonomische und politische Anliegen. Dass viel erforschtes Zeug außerhalb der Wissenschaftssphäre auf überhaupt kein Anwendungsinteresse stößt und in dem großen Fonds der Wissenschaftsabspeicherung ein, wie es dann heißt, nutzloses Leben führt. Das betrachtet heute die Universität als ein Zeichen für die Verfehlung des Universitätszwecks, Dienstleister am kapitalistischen Gemeinwesen und natürlich auch für rausgeworfenes Geld. Deswegen lässt der Staat selber, er ist das Subjekt davon, es vermehrt zu, dass der Standpunkt der Brauchbarkeit unmittelbar, vor allen Dingen übrigens im Bereich der Naturwissenschaften, unmittelbar in die universitäre Forschung eingeht, dann wird es erlaubt, staatlicherweise erlaubt, nicht gegen den Willen des Staates, dass Betriebe Aufträge erteilen an Wissenschaftsinstitute, Institute sponsern, Lehrstühle finanzieren und so weiter und so fort. Die Differenz zu dem Prinzip, was ich vorher erklärt habe, besteht darin, dass über die Anwendbarkeit des Wissens, nun nicht getrennt von der Wissenschaftssphäre in den Bereichen befunden wird, die sich Wissenschaft dienstbar machen, sondern bereits in ihr. Der Charakter der Dienstbarkeit von Wissenschaft für kapitalistische Zwecke wird dadurch natürlich gänzlich offenbar. Ich habe gesagt, jetzt schlägt dieses Prinzip noch das letzte Auge. Jetzt kann man mit Händen greifen, was Marxisten seit Jahrzehnten gerade aus der Freiheit der Forschung schon immer begründet haben. Soweit mein Punkt 1, Freiheit der Forschung. Vielleicht noch ein Wort zur Deregulierung. Ich habe gesagt, Subjekt der Deregulierung ist der Staat. Da wird ihm nicht vom Kapital die Regulierung der Wissenschaft aus den Händen gerissen. Er selbst hat das Interesse daran, dass genauso verfahren wird, wie im Augenblick verfahren wird. Und er ist es, der all das per Gesetz erlaubt, was früher in der Tat verpönt war und Anstoß erregt hat, wenn man irgendwo in einem Lehrstuhl so etwas wie Frühsponsoring durch Betriebe entdeckt hat. Es bleibt auch mit dem Wandel beim staatlich regulierten Wissenschaftsbetrieb und es sind immer seine Organe, die entscheiden, inwieweit sich der Standpunkt der unmittelbaren Anwendbarkeit in der Sphäre des freien Forschens breit machen darf. Der Hauptwitz an dem, was ich vorher gerade erklärt habe, an der Freiheit, bleibt also auch in dieser neuen Modifikation erhalten. Denn dass sich Wissenschaft nicht selbst einmischt in gesellschaftliche Zwecke, davon ausgeschlossen wird gerade, das wird gerade zementiert durch diese Radikalisierung des Kriteriums der Brauchbarkeit. Es entfällt allein der Schein der sogenannten wertfreien Wissenschaft. Soweit zum ersten Punkt, Freiheit der Forschung. Jetzt zum zweiten Prinzip. Gleiches Recht auf Bildung für alle. Was hat es damit auf sich? Ich fange wieder prinzipiell an und arbeite mich dann zu den aktuellen Geschichten vor. Das Wissen, das diese abgetrennte Einrichtung Universität hervorbringt, macht die Universität den gesellschaftlichen Einrichtungen, die einen Bedarf an Wissen haben, immer noch in der Regel dadurch zugänglich, dass sie, also die Universität, Menschen in den Wissenschaften unterrichtet. Die nennen sich dann Studierende und von denen werden sicherlich hier einige sitzen. Bei den Studierenden handelt es sich um Personen, die sich in der Wissenschaft nach mehreren Jahren des Studiums nach Maßgabe von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen auskennen. Studierende sind jene Gruppe, die also die erste große gesellschaftliche, in der Schule vollzogene Selektion erfolgreich hinter sich gebracht haben. Mit ihrem Studium beginnen sie eine Berufsausbildung, die ihnen den Zugang zu den besser dotierten und weniger anstrengenden Berufen, zu den höheren, aber knapperen Rängen in der kapitalistischen Berufshierarchie eröffnet. Dass Sie jetzt Ihren Berufswunsch, Staatsanwalt, Ingenieur, Aufsichtsratsvorsitzender, Lehrer oder Journalist zu werden, erheblich näher gekommen sind, verdankt sich gerade dem staatlich gewährten Recht auf Bildung für alle. Verdankt sich gerade diesem Recht. Dieses gleiche Recht auf Bildung für alle wird nicht dadurch verletzt, dass nur eine Minderheit zum Studium zugelassen wird. Umgekehrt, so funktioniert dieses Recht gerade. Warum? Denn das Recht auf Bildung meint nichts anderes, als jedermann die gleiche Berechtigung sich im staatlich vorgegebenen Bildungswesen um eine Bildung zu bemühen, einzulassen. Doch da dieses Bildungswesen nun einmal von der staatlichen Absicht bestimmt ist, die Mehrheit des Nachwuchses, wie man ja weiß, wie man dem dreigliedrigen Bildungswesen entnehmen kann, einfachen Tätigkeiten zuzuführen, sie also gerade von höherer Bildung inklusive der universitären Bildung auszuschließen, da das so ist, entscheidet sich über die individuelle Wahrnehmung des Rechts auf Bildung nur eines, nämlich wer zu den privilegierten 30%, also zu euch oder zu Ihnen, und wer zu dem Rest, zu den vorher aussortierten 70% gehört. Deswegen besteht das Recht auf Bildung, gleiche Bildung für alle, auch bei näherer Betrachtung zunächst darin, dass der demokratische Staat jedermann auf einen schulischen Leistungstest verpflichtet, dem sich niemand entziehen kann, das heißt den Schulfest. In diesem Leistungstest wird jedem die gleiche Chance eingeräumt, zu den Gewinnern oder zu den Verlierern zu gehören, das ist nun mal so. Allerdings ist das staatlich gewünschte Ergebnis dieses Tests, nämlich die Sortierung des gesamten Nachwuchses nach Elite und Masse, von vornherein durch die Struktur des Schulwesens, des Bildungswesens sichergestellt. Es hat also mit diesem gleichen Recht auf Bildung folgendes Aussehen. Mit ihm legt der Staat zwar nicht fest, wer vom gesamten Nachwuchs zu jener Minderheit gehören soll, die studieren darf, aber er legt fest, dass es nur eine Minderheit sein soll. Alles andere überlegt er der staatlich organisierten Lernkonkurrenz des Einzelnen, und es ist gar nicht merkwürdig, dass cum grano salis immer wieder dieses Ergebnis seit 40, 50 Jahren herauskommt. Und die Einzelnen dürfen sich dann, je nachdem, einbilden, der Erfolg oder Misserfolg in der Bildungskarriere ginge ganz an ihnen. Das ist keine Einbildung. Natürlich ist es so, dass hierzulande auf diese Art und Weise schon mal Arbeiterkinder Professor oder Arbeitsminister werden und auch umgekehrt soll es vorkommen, dass Professorenkinder die Arbeit am Band kennenlernen. Das ist der demokratischen Bildungspolitik durchaus recht. Denn von feudalen Bildungsverhältnissen hat sie sich freigemacht. Feudalen Bildungsverhältnissen, in denen bereits die Zugehörigkeit zur Elite mit dem Rechtsanspruch identisch war, auch in Zukunft wieder den Nachwuchs in den Jobs der Elite unterbringen zu können. Der demokratische Staat hat dieses Verfahren jedoch für unpraktisch erklärt und Ende des vorletzten Jahrhunderts abgeschafft. Er hat es für unpraktisch erklärt, weil er erstens für seine kapitalistische Gesellschaft mehr Leute braucht, die überhaupt über eine qualifizierte Ausbildung verfügen, und weil er zweitens, das macht ihn zum Demokratischen, überhaupt nicht eingesehen hat, dass bereits die Herkunft eines Menschen seine Zukunft bestimmen soll. Also, was im Allgemeinen in historischen Traktaten über das Bildungswesen als Abbau von Bildungsprivilegien in begüterten Ständen, also als Errungenschaft gefeiert wird, hat weder etwas mit der Förderung von individuellen Bildungsinteressen, noch etwas mit der Beseitigung von Schicht- und Klassenunterschieden zu tun. Die gibt es weiter, nur wird ihre Rolle durch das chancengleiche Verfahren im Leistungstest und ihre Rolle in der Ausbildung etwas relativiert. Dadurch, dass der Staat nämlich alle unterschiedslos ein und derselben Schulpflicht unterwirft, sorgt er dafür, dass sich erst in der Schule und nicht schon durch Herkunft, also im Verzug einer allgemeinen Ausbildung herausstellt, wer für die Führungsberufe taugt und wer zu der Masse der Gefühlten gehören muss. an der schulisch gemessenen Leistung und nicht an der Herkunft soll sich entscheiden, auf welcher Ebene der Berufspyramide die einzelnen Mitglieder des Nachwuchses den Ernst des Lebens kennenlernen. Der demokratische Staat, ob man ihm das so anrechnen soll, ist wirklich eine Frage, steht also auf dem Standpunkt, dass nur die Leistungsbesten und nicht die Herkunftsbesten die nationale Elite bilden sollen. Und deswegen setzt er fest, in der Struktur des gesamten Bildungswesens, dass nicht vergangene Verdienste in Anführungszeichen der Eltern über die zukünftige Brauchbarkeit der Kinder entscheiden, die sollen sie immer noch selbst im Ausbildungswesen beweisen. Das ist wirklich keine Menschenfreundlichkeit, sondern es ist nichts anderes als ein staatspolitischer Effektivitätsgedanke dieser Demokratie, der ihn zu dieser Form der Auslese in statt vor der Schule bewegt. So recht es ihm ist, es kommt die Kehrseite, so recht es ihm ist, wenn gelegentlich Arbeiterkinder sich hocharbeiten, Paradefall Blüm, neuerdings gibt Gabriel vollständig damit an, dass das kleine Verhältnis kommt, so wenig stört es ihm umgekehrt, dass doch wieder im Schnitt die meisten in jener sozialen Schicht oder Klasse landen, von der aus sie in die Schulkonkurrenz eingestiegen sind. Dass die jedermann eingeräumte gleiche Chance auf höchst unterschiedlichen sozial bestimmten Lernvoraussetzungen basiert, ist der dafür inzwischen bekannte Grund. Dass das so ist, kommt dem Verwalter des demokratischen Bildungswesens durchaus recht. Denn am Ende will er gerade Unterschiede haben, die er als relative Unterschiede in der Lernleistung festhält. Und wenn es den Kindern der Unterschicht in dieser Hinsicht an vielem mangelt, die mit Voraussetzungen in die Schule einsteigen, wo von vornherein klar ist, sie können mit den Voraussetzungen von Akademikerkindern nicht mithalten, dann geht das vollständig in Ordnung für den Verwalter des Bildungswesens. Aus sozialer Sentimentalität heraus Abstriche an seinem Kriterium, nur die relative Leistung zählt, zu machen, fällt ihm nicht ein. Da heißt der Standpunkt, die Unterschichtler haben ihre Chance gehabt, sie haben sie eben nicht wahrgenommen. Wenn also in der PISA-Untersuchung oder anlässlich der PISA-Untersuchung die Klage lautet, um Gottes Willen, wie kann es denn sein und was bedeutet es, dass wir im Vergleich der Zulassung von Kindern der Unterschicht zu höheren Bildungseinrichtungen absolut am Schwanz hängen, also wirklich die allerletzten sind, das kann doch nicht sein, dann ist diese Klage erstens nichts als eine Heuchelei. Genauso hat man das Bildungswesen eingerichtet. Kein Mensch kommt auf die Idee, die unterschiedlichen Voraussetzungen, mit denen Schüler in die Schule eintreten, zu kompensieren, ganz abgesehen, was man davon halten sollte. Das ist Heuchelei und wenn darüber Klage erhoben wird, dann gilt die Klage nur der nationalen Reputation. Deutschland soll doch eine soziale Demokratie sein und das muss man doch dem Bildungswesen auch anmerken. Die Konsequenzen, die nach PISA daraus gezogen sind, heißen ja auch Dreigliedrigkeit abschaffen, natürlich nicht, weiter so, die Sache wird noch radikalisiert, wie der eine oder andere von euch sicherlich weiß. Fazit zu dem zweiten Prinzip. Weder das gleiche Recht auf Bildung für alle, noch das Prinzip der Chancengleichheit, das damit verbunden wird, sind also fortschrittliche Ziele, wenn man immer den Feudalismus als Maßstab sich erlaubt. Man sollte sie also auch nicht gegen ihre Abschaffung verteidigen. Das ist blöd, weil sie werden gar nicht abgeschafft. Chancengleichheit hieß nie, dass jeder, vor allen Dingen, die der Unterschied zur Uni gehen soll, sondern hieß immer nur, jeder Mann wird dazu, ungeachtet seiner Herkunft, die gleiche Chance erhalten. Nie haben Bildungspolitiker versprochen, dafür die höchst ungleichen Konkurrenzvoraussetzungen bei Kindern aus Arbeiterfamilien im Vergleich zu denen aus Akademikerfamilien abzuschaffen. Alle Versuche der Einführung von freiwilliger kompensatorischer Erziehung sind daran gescheitert, dass die immer nur von Kindern nach welcher Klasse besucht worden sind, der Oberschicht der herrschenden Klasse. Und dass die Uni heute, so habe ich es am Anfang in dem Bild, was die Studenten zeichnen, charakterisiert, als Massenuniversität gilt, ist mehr mit den gedrängenden Hörsälen und Bibliotheken zu erklären, als damit, dass tatsächlich jede Menge Arbeiterkinder den Weg in die Universität geschafft hat. Die Masse, von der da die Rede ist, beläuft sich immer nur auf plus minus 30%. Mal soll es weniger werden, mal soll es mehr werden, mal ist es absolut, mal ist es relativ zu viel oder zu wenig. Übrigens 30% von denen, die der neueste statistische Bericht ausgewiesen hat, nur 18% die Universitäten, die Hochschulen verlassen. Zum Punkt 2. Zum Punkt 3. Was verbirgt sich hinter dem Ziel Abschaffung des sozialen Numerus Clausus in der Forderung nach sozialer Absicherung, sozusagen den finanziellen und sozialen Gesichtspunkten von Chancengleichheit? Wenn Studenten heute, ich sag mal, durchaus zu Recht, beklagen, dass so etwas wie ein sozialer Numerus Clausus eingeführt wird, BAföG-Umwandlung, Studiengebühreneinführung, Erschwerung des Jobs bei verkürzter Regelstudienzeit, Bestrafung, finanzielle Bestrafung von Langzeitstudiengängen und so weiter, sollen sie recht, wenn sie das monieren. Sie haben Unrecht, wenn sie sagen, das sei doch ein Widerspruch zum gleichen Recht auf Bildung, weil das gleiche Recht auf Bildung doch die Ausstattung jedermann mit entsprechenden finanziellen Möglichkeiten, das Studium zu bezahlen, einschränkt. Das BAföG, um es mal daran zu machen, ist überhaupt nicht als ein Mittel in die Welt gekommen, um so etwas wie den sozialen Numerus Clausus abzuschaffen. Das ist nicht wahr. Das kann man in folgenden Momenten ablesen. Bekanntlich greift das BAföG, das Studenten-BAföG, überhaupt erst dann, wenn sich Lernende trotz der schlechten Einkommensverhältnisse, die das schulische Lernen erschweren, aus der Unterschicht nach oben in die Studiengänge der Universität durchgekämpft haben. Mit dem BAföG wird also nicht Leuten mit einem Zuschuss zu den privaten Lernkosten geholfen, damit sie beim Lernen überhaupt, also von Anfang an, es in der Schule leichter haben. Dass Eltern der Unterschichten durch so einen Zuschuss sich einen Privatlehrer anheuern können, der ihren Kindern Privatstunden gibt, ein Zuschuss, der es ihnen erlaubt, häusliche Verhältnisse herzustellen, in denen sie gescheit lernen können. Es werden nicht Einkommensunterschiede zwischen Ober- und Unterschichten nivelliert. Diese Unterschiede im Einkommen werden überhaupt nicht angetastet. Was würde denn auch aus unserem schönen Kapitalismus ohne die berühmten einkommensschwachen Familien, die doch immer noch in der Mehrheit sind, werden? Da gebe ich ihnen glatt nicht mehr. Da wäre glatt jede Arbeit unrentabel, wenn den einkommensschwachen Familien sozusagen ihr Einkommensunterschied staatlich finanziell ausgeglichen. Daran soll sich gar nichts ändern. Umgekehrt ist es. Nur wenn den staatlichen Schulträgern bereits beim Durchgang durch das allgemeinbildende Schulwesen, also vor der Universität, bewiesen hat, dass er sich trotz aller Schwierigkeiten, denen er ausgesetzt ist, die seiner Herkunft geschuldet sind, durchzuboxen versteht, Nur der kommt dann auch in den Genuss eines BAföG im Studium. Also nur der Unterschichtler, der in 13 Jahren seine weitere Bildungswirklichkeit mit dem Abitur unter Beweis gestellt hat, und zwar gegen die Widrigkeiten seiner Herkunft, kommt in den Genuss dieser Förderung. Und daraus ist der Schluss zu ziehen über das, was das BAföG ist. Mit dem BAföG will der Staat also zwei Sachen miteinander verträglich machen. Da gibt es erstens ein nach wie vor existierendes, inzwischen sogar radikalisiertes Interesse, einen ganzen Klassenschichten schwacher, der Bezieher schwacher einbauen. Dieses Interesse des Staates, dass es solche Einkommensbezieher gibt, normalerweise heißen die Lohnarbeiter, schützt der Staat. Und da gibt es zweitens ein bildungspolitisches Interesse daran, dass über die Studienzulassung in erster Linie der Erfolg in der Lernkonkurrenz entscheidet. Die beiden Interessen geraten bei Studienberechtigten aus einkommensschwachen Familien gelegentlich in eine kleine Kollision. Was der Staat also mit dem BAföG verträglich machen will, das ist nichts anderes als das geschützte, staatlich geschützte Interesse der Unternehmer an schwachem Einkommen und sein eigenes Interesse an der Ausbildung begabter, bildungswürdiger Menschen aus der Unterschicht, die sich, wie ich gesagt habe, gegen alle Widrigkeiten den Beweis ihrer weiteren Bildungswürdigkeit und den Zutritt in die Elite erwiesen haben. Das ist BAföG. BAföG und alle anderen Ausbildungsbeihilfen sind also nicht wegen der Studierenden, sondern gar nicht wegen der Studierenden aus den unteren Schichten erfunden. Damit tut der Staat sich einen Gefallen. Förderung eines elitewürdigen Nachwuchses, und zwar längst denn basiert herkunftsneutral. Fazit: Deswegen vergeht sich der Staat mit der Einführung von Gebühren, übrigens auch herkunftsneutral, oder der Veränderung von BAföG-Zahlen oder der Bestrafung, finanziellen Bestrafung von Langzeitstudiengängen, auch überhaupt nicht an diesem Förderungsprinzip, sondern er dreht für sich nur an der Kostenschraube. So etwas wird ihm zu teuer, das ist immer ein eigenständiger Gesichtspunkt. Und benutze auf diese Art und Weise die Kostenbelastung als Steuerungsinstrument für den Zulauf auf die Universität. Dass darunter dann gerade die Unterschicht erleiden, das ist ja der Inhalt des Urteils sozialer Bildungsklausel, ist ihm bewusst, das weiß er, das scheint ihn aber nicht groß zu stören, solange eben die Nachfrage nach akademisch ausgebildeten Arbeitskräften über die Eliten-Selbstrekrutierung reibungslos verläuft, ist ihm das kein Problem. Soweit zum Punkt 3. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Das Ziel, was Studenten verteidigen wollen, indem sie ein fortschrittliches Instrument, dass sie gegen die gegenwärtige Universitätsdeform halten können, entdeckt haben, ist das Recht auf freie Studienwahl und freie Studiengestaltung. Auch hier, ich habe schon gesagt, liegen die Studenten richtig, wenn sie sich beklagen über Reglementierungen aller Art, über Zulassungsreglementierungen, Studien- und Prüfungsordnungen mit entsprechenden Zeitbeschränkungen, mit Exmatrikulationsverschärfungen und so weiter. Allerdings, auch das habe ich einleitend schon gesagt, diese Klage kann das genannte Recht auf freie Wahl des Studiums und der Studiengestaltung nicht für sich reklamieren. Ist eine schlechte Berufungsinstanz. Warum? Denn erstens gilt dieses Recht, übrigens wie alle sage ich mal nebenbei, staatlich gewährten Freiheiten, sei es die Meinung, sei es die Wahl, sei es die Pressefreiheit, immer nur unter staatlich vorgeschriebenen Bedingungen. Das heißt, mit der Wahrnehmung solcher Freiheiten geht zweitens immer eine Verpflichtung auf diese staatlich gesetzten Bedingungen ein. Wieso? Studierende sind, wie in Teil 1 gezeigt, nichts anderes als Personifikation der zukünftigen Brauchbarkeit von Wissenschaft für die Interessen von Staat und Kapital. Und als solche Personifikationen der zukünftigen Brauchbarkeit für getrennt von ihnen längst vorliegende Zwecke, und als solche Personifikationen sind sie bestimmt, bevor sie auch nur eine einzige Vorlesung zu Ende gehört haben, das ist ihre Funktion, auf die sind sie als Studenten festgelegt, das ist ihre Charaktermaske, egal welche Vorstellung sie selbst als Individuum über Studium und Beruf im Kopf haben. Übrigens gilt deswegen auch in einer Hinsicht dasselbe, was für jene ca. 70% Haupt- und Realschulabsolventen gilt. Ihre Funktion für ihr Berufsleben, nur diese Funktion für ihr Berufsleben, diktiert Umfang und Inhalt des Wissens, was sie sich aneignen. Nur ist eben ihre Funktion eine andere, deswegen sind die bestimmten Grundkenntnisse, die sie brauchen, ein wenig anders, werden sie in Wissenschaften nach Maßgabe ihrer anderen Funktion eingeführt. Das heißt aber, dass auch Ihnen, den Studierenden, euch, die wissenschaftliche Ausbildung gerade nicht jede Sorte gründlicher wissenschaftlicher Bildung verschafft, die nun einmal die Voraussetzung wäre für die ganz freie, begründete Bestimmung von Zwecken, für die freie Wahl von Tätigkeiten, für die freie Erklärung, warum die eigenen Zwecke in dieser Gesellschaft immer scheitern. Dafür taugt das nicht. Es ist eben nur tauglich für Beruf. Darauf läuft Studium hinaus. Berufsausbildung. Kurzer Satz dazu. Soll man sich mal klar machen, was es eigentlich heißt. Berufsausbildung gilt als das Selbstverständlichste von der Welt, dass man lernt, um einen Beruf auszuüben. Aber was heißt das Beruf? Beruf bedeutet, es ist eine simple Sache, die weiß im Prinzip jeder. Deren Skandal macht sich bloß kaum jemand klar. Jeder Beruf bedeutet, wegen Geldverdienens in fremde Dienste, über deren Interessen man nicht mitreden kann, zu treten. Das ist so bei allen Berufen, seien sie Berufe in der unteren, mittleren oder höheren Schicht der Berufshierarchie. Berufe und die damit verbundenen Verdienstmöglichkeiten, es ist fast albern, das nochmal zu betonen, schafft sich nicht der Mensch selbst, der eine Berufsausbildung durchläuft. Sie findet man vor. Sie findet man als Anspruch und Nachfrage vor. Die findet man auf dem Arbeitsmarkt als qualitatives und quantitatives Angebot von Verdienstmöglichkeiten, die Betriebe und staatliche Einrichtungen anbieten. Beruf, ja, das kann man schon so sagen, kommt der Sache nach, immer einem Erpressungsverhältnis gleich, dem alle Einkommensabhängigen mehr oder weniger entscheidend ausgesetzt. Das heißt, Geld gibt es nur unter der Voraussetzung. Allenfalls unter der Voraussetzung, dass die Bereitschaft zu lebenslanger, geistiger und praktischer Unterwerfung und der Funktion von Staat und Kapital permanent bewiesen wird. Doch ist dieser Beweis nur die Voraussetzung und längst nicht die Garantie dafür, dass es mit dem Geldverdienen auch klappt. Es kommt nämlich noch etwas hinzu, was bei diesem Recht, dieser Freiheit eine Rolle spielt. Das Prinzip der Ausbildung, dem man sich mit der freien Wahl eines Studiums und eines Studienablaufs unterwirft, das Prinzip der Ausbildung, Tauglichkeit für vorfindliche Berufe, gilt nämlich ebenso unbedingt erstens wie zweitens abstrakt. Es gilt nur abstrakt. Was heißt das? Jedermann redet vom und fordert den Praxisbezug ein, doch worin der nun besteht, worin nun die konkrete Umsetzung späterer Tauglichkeit in Studienelemente besteht, diese Frage löst immer nur heftige Kontroversen innerhalb der Universität aus, aber auch unter den Nachfragern aus, aber nie im Konsens. Das ist kein Zufall, sondern das ist schon wieder das Resultat einer der Schönheiten der kapitalistischen Gesellschaft. Diese Kontroversen nehmen ebenso wie die Forderungen nach Praxisnähe in dem Maße zu, wie sich herausstellt, dass das Angebot, was die Hochschule, das Angebot für den Arbeitsmarkt, was die Hochschule verlässt, das Angebot an hochqualifizierten Arbeitskräften, der Nachfrage auf den Märkten qualitativ und quantitativ nicht entspricht. Besonders wenn es größer ist als die Nachfrage, dann feiert die Einbildung, wie man weiß, Triumphe, dass mehr Praxisnähe in der universitären Ausbildung die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen würde. Einbildung. Das ist eine Einbildung. Warum? Es handelt sich nämlich, wenn diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage offensichtlich wird, nicht um verfehlte Bildungsplanung. Es ist dies vielmehr das Resultat des Umstandes, dass es hierzulande für die allermeisten Berufe einfach nicht möglich ist, anzugeben, worin die später geforderte Berufsqualifikation denn besteht, und wie viele Absolventen dieses Studiengangs für sie gebraucht werden. Das Stichwort heißt ganz schlicht, auch das weiß man im Prinzip, Konkurrenz. Wo Konkurrenz der Nachfrage, also in erster Linie im Bereich der Ökonomie, aber nicht nur dort, die Nachfrage auf den Markt bestimmt, da ist der Bedarf nämlich überhaupt nicht zu planen. Soziologen würden sagen, strukturell nicht zu planen. Das Ziel der Vermittlung brauchbaren, nachgefragten, in den Jobs der Elite nachgefragten Wissens stößt sich hart an dem, was die Abnehmer als ihre Realität kennen und herstellen. Wo die Abnehmer aus der Wirtschaft in Konkurrenz zueinander stehen und deswegen bemüht sind, sich einen Vorsprung auf dem Markt gegenüber den anderen zu verschaffen, brauchen Sie permanent neue qualifizierte Mitarbeiter? In der Regel meistens nicht mehr, sondern weniger und anders ausgebildete. Doch was Sie dann brauchen, was Sie dann können müssen, um in der Konkurrenz zu bestehen, wissen Sie gerade wegen der Konkurrenz auch nicht anzugeben. Nie können Sie Ihre Produktion, nie wollen Sie Ihre Produktion langfristig planen, denn es diktiert jeweils das neueste Konkurrenzergebnis, Ihre neueste Kalkulation hinsichtlich der Frage Betriebsausdehnung, Rationalisierung, Fusion, Entlassung, Umwälzung der Produktionsmittel und so weiter und so fort. Und schon gar nicht wissen diejenigen, die den Ausbildungsbetrieb organisieren müssen, also die Verantwortlichen für die Lehre zum Zeitpunkt des Studienbeginns, was denn wohl nachgefragt wird auf dem Arbeitsmarkt, wenn die Studenten ihr Studium nach 8 oder 12 Semestern beendet haben. Was erklärt die Phänomene, dass ein Angebotsüberschuss zu Beginn eines Studiums, was den Studenten vorbestimmt hat und sagt, ich werde Programmierer, nach 5 Jahren seiner Ausbildung dazu geführt hat, dass er sich in einem Studentenberg von überflüssig qualifizierten Menschen wiedergefunden. Wenn sich also mit schöner Regelmäßigkeit in dem einen oder anderen Ausbildungsgang herausstellt, dass, wie es so schön heißt, am Markt vorbei ausgebildet worden ist, und diese Akademiker so nicht wie sie ausgebildet sind oder auch überhaupt nicht gebraucht werden, dann gibt es sofort Klagen. Dann sind Klagen von allen Seiten zu hören, alles mit sehr unterschiedlichem Tonfall, mit sehr unterschiedlicher Stoßrichtung. Und alle eins gemeinsam haben die Klagen. Es passiert eins nicht, dass man diesem Phänomen einmal auf den Grund geht, fragt, woran es eigentlich liegt, dass dieses mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder passiert. Immer wieder am Markt vorbei produziert wird, immer wieder praxisnahe Studiengänge eingeführt werden, die immer dasselbe Resultat haben und so weiter. Die Klagen, die man dann zum Beispiel aus Akademikerkreisen hört, bestehen darin, dass die Unerhörtheit eines, erinnert ihr euch, in den 90er Jahren akademischen Proletariats beklagt wird. Wird ein Los beklagt, das Akademiker getroffen hat, das doch eigentlich nur anderen, nämlich dem richtigen Proletarier, vorbehalten ist. Eine ausgesprochen elitäre Klage, der sich damals auch Studenten angeschlossen hat. Eine Variante dieses elitären Gejammers hört man vom Staat. Der beklagt, dass das zum Fenster rausgeworfenes Geld ist. Wenn mehr ausgebildet und anders ausgebildet wird, worden ist, als nachgefragt wurde. Und moniert falsche Bildungsplanung, obwohl er eigentlich wissen müsste, das Einsetzen von regelmäßigen Hartz-Bildungsplanungskommissionen, dass sich daran wohl kaum etwas ändert durch diese Kommissionsarbeit. Er geht trotz der gegenteiligen Erfahrung immer wieder von dem Ideal aus, dass eigentlich Ausbildung und Nachfrage nach ausgebildeten, qualifizierten Arbeitskräften zur Deckung gelangt. Er hält an diesem Ideal fest, obwohl es in der Wirklichkeit immer wieder enttäuscht. Eine Sorge macht er sich dabei nicht. Die Sorge der Studienabsolventen, die jetzt auf dem Markt rumgehen. Dass die dann ohne Job auf der Straße stehen, ist dabei nicht sein gestartetes Problem. Das hat dann allein das Problem der Absolventen selbst zu sein. Denn immerhin, so heißt die Logik, haben die sich doch frei für diesen Studiengang entschieden. Dann verhält sich noch einmal ein weiteres Moment der Schönheit dieser Freiheit. Freiheit in der Berufswahl, Freiheit des Studiengangs und des Studienverlaufs. Zunächst bedeutet sie die Verpflichtung jedes Studierenden auf das, was ich als Berufsausbildung kritisiert habe. Und wenn diese Ausbildung, diese Berufsausbildung nicht zum Job geführt hat, dann soll der Student das Risiko einer verfehlten Wahl selbst tragen. Er hat das Recht auf freie Wahl eines Berufswegs wahrgenommen, also hat er, sagen die zuständigen staatlichen Bildungspolitiker, das Risiko zu tragen, mit dem gewählten Fach auf dem Arbeitsmarkt sich unterzubringen. Das ist seine Sache. Das sei, heißt es dann, die Kehrseite der freien Entscheidung. Dass diese freie Entscheidung so frei nicht war und nicht ist, habe ich vorhin schon gesagt, die Abteilung des Klausus muss ich nur noch mal aufführen. Wer die Freiheit hat, die Freiheit, die in der Sache nach Verpflichtung auf Tauglichkeit für vorgefundene Interessen in Gestalt des Berufes, heißt also die Logik, soll die Kosten der in der Sache selbst liegenden notwendigen Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage selbst tragen. Das ist der zynische Umgang mit der Freiheit Abteilung 2. Die Abnehmer, die auf dem Markt das Angebot an Arbeitskräften repräsentieren, sind im Übrigen über so etwas wie ein Überangebot in der Regel sehr erfreut. Können sie doch danach den Vollen schöpfen, die Creme abschöpfen, manchmal sogar auch dieses, neuerdings in der Universität gleich, Die Kosten mit Verweis auf das Überangebot für alle anderen Arbeitskräfte, qualifiziert, nicht qualifiziert, senken. Und sie können es sich sogar, das ist was Neues, und führt uns wieder zu PISA, können es sich sogar leisten, hochqualifizierte Menschen, studierte Menschen sogar, in Jobs zu stecken, für die sie eindeutig als, in Anführungszeichen, überqualifiziert gelten. Gelten es aber natürlich, solange nicht sind, wie sich die Abnehmer davon einen Nutzen versprechen, dass ein studierter Mensch einen Magazinposten erhält und dort ein ganzes Lager übernimmt, eine Qualifikation, die eigentlich nur PC und Rechnen erfordert. Damit sind wir wieder bei PISA, ich habe es schon gesagt. So ein Mensch, qualifizierte Arbeitskraft in Jobs, für die auch einfache, unqualifizierte Arbeitskräfte Dienste versehen können. Das ist gerade der Punkt, der bei PISA als erster Punkt moniert wird. So ein Hochschulabsolvent, so ein Fachhochschulabsolvent, auf Posten, die eigentlich von Realschulabsolventen, von Berufsschulabsolventen auch bedient werden können, heißt, dass der auf jeden Fall über jene Lese-, Rechen- und Schreibkompetenz verfügt, daran dem Haupt- und Realschüler auf jeden Fall überlegen ist. Das allein reicht schon, dem Unternehmer so einen Menschen einzustellen, wenn er ihn denn zu dem Geld einstellen kann, zu dem er vorher den Fachschul- oder Berufsschulabsolventen eingestellt hat. Mit PISA hat das Folgendes zu tun. Die Klage, wir sind in Sachen internationalen Leistungsvergleich, wir sind auf Platz 21 zwischen 34 Ländern, ganz hinten, kurz vor Mexiko, Portugal und Luxemburg gewesen, also im unteren Drittel. Das hat daran gelegen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass in der Tat unser dreigliedriges Schulwesen so hervorragend funktioniert. In Sachen jenes Auftrages, den das Bildungswesen seit Jahrzehnten verfolgt, frühzeitige, radikale Durchsortierung des gesamten Nachwuchses, sodass dann wirklich nur ca. 30% bis zum Abitur und zur Universität vorstoßen, führt umgekehrt natürlich dazu, dass ein größerer Teil in Sachen schulischer Leistung hinten runterfällt. Und die drücken natürlich schwer, viel schwerer auf den Durchschnitt, wenn ein Durchschnitt berechnet wird, als in Ländern, beispielsweise Finnland, wo 70% bis zum Abitur, bis zum Studium geführt werden. Es ist also gerade, hat also gerade das den Schock ausgelöst, was als das Resultat erfolgreicher und durchaus bezweckter und nie bei keiner Reform zur Disposition gestellter Sortierung war. Heute ist man der Auffassung, das will ich aber nicht weiter vertiefen, vielleicht habe ich es mit dieser Sortierung ein bisschen zu weit getrieben. Wenn in diesen 70%, die von der höheren Bildung ausgeschlossen sind, mehr als ein Drittel sind, die quasi Analphabeten sind, das sind diese berühmten 24 Gemessenen, die es in Sachen Lese- und Schreibkompetenz nur bis zu dem, was funktioneller Analphabetismus heißt, gebracht haben. Können gerade so viel lesen und rechnen, dass sie wissen, wann die Straßenbahn abfährt und der Bus fährt und können ihre Lohnstreifen gerade vielleicht noch lesen, manchmal auch das. Diese 24% haben natürlich besonders auf das Ergebnis gedrückt. Und die ganze Raterei, was läuft in unserem Bildungswesen eigentlich falsch, macht sich eigentlich nur an denen fest, die unten diese 24% funktionaler Analphabeten, von denen sowieso auch noch die meisten dann in der Arbeitslosigkeit landen. Und das ist eigentlich die Sorge, die sich dahinter verbirgt. Mehr eine staatspolitische als eine bildungspolitische oder gar ökonomische ist. Die staatspolitische Sorge heißt, wenn unser Bildungswesen so gestaltet ist, dass fast ein Viertel von denen funktionale Analphabeten sind, ja, was treiben die denn bloß in der Gesellschaft? Haben wir die denn nachher wirklich im Griff? Das ist die Sorge, die beispielsweise der Baumann und der Rossert vom Max-Planck-Institut ausgesprochen haben. Haben wir die wirklich im Griff? Daran macht sich fest die Sorge, wie man das Bildungswesen umkrempeln muss, dass wirklich keine Abteilung des Nachwuchses in irgendeiner Weise gesellschaftlich aus dem Ruder kommt. Schluss. Fazit vom dritten Punkt und Überleitung zum Schluss. Das Recht auf freie Wahl des Studienfaches und des Studiengangs enthält, habe ich gesagt, die Verpflichtung auf Wissen, Kenntnisse, Fertigkeiten, die für Berufe taugen, mit denen die kapitalistische Sache im Bereich der höheren Berufe vorangebracht werden soll. Für etwas anderes ist das Wissen in den Universitäten nicht vorgesehen, als Mittel für den eigenen geistigen und praktischen Fortschritt, dem Wissen, der nach Maßgabe, der die eigenen Anliegen nach Maßgabe von Wissen bestimmt, wird Wissen hierzulande nicht vermittelt und taugt es vor allem in den Geisteswissenschaften auch überhaupt nicht. So etwas Simples, wie sich einfach in der Welt auszukennen, wirklich auszukennen, das Wissen als Mittel einer, ich mache es mal ein bisschen pathetisch, selbstbestimmten Lebensgestaltung anzueignen und anzuwenden, die mir viel zu lange als Luxus ist reine Privatsache und als gesellschaftliche Form der Anwendung von Wissen verboten. Wenn, das ist mein Schlusssatz, meine Schlussbemerkung, Studenten so etwas einklagen, das kann man schon mal lesen. Wissen sollte doch eigentlich nicht für fremdbestimmte Zwecke, wie es heißt, sondern für die selbstbestimmte Lebensgestaltung da sein, wenn Studenten nun so etwas einklagen. Dann ist das Leben natürlich nicht einzuwenden. Einwände erhebe ich, wenn sowas im Namen jener Prinzipien der universitären Ausbildung eingeklagt wird, die etwas ganz anderes meint. Nämlich genau die Form der Funktionalität und Funktionalisierung von Wissenschaft für die kapitalistische Gesellschaft. Dafür für das, was sich manche Linke unter befreiter Universität vorstellen, unter einem Schutz vor der Deform vorstellen, war der bürgerliche Wissenschaftsbetrieb noch nie eingerechnet. Wer in dieser Richtung denkt und ernsthaft denkt, wer ernsthaft mal daran festhält, verdammt nochmal, Wissenschaft sollte doch wirklich das Maß für gesellschaftlich vernünftige Zwecksetzung und individuelle Wohlfahrt sein, der muss sich allerdings klar darüber sein, dass er nicht eine Reform bekämpfen kann, dies schon gar nicht im Namen von Prinzipien der Universität, sondern dass er in doppelter Weise gegen den Wissenschaftsbetrieb antreten muss. Gegen seinen Zweck, gegen sein Prinzip, nicht nur gegen dieses oder jenes Reformchen und gegen große Teile des Inhalts der Wissenschaft, nämlich gegen all das, was in Geisteswissenschaften verbrochen wird. Die Geisteswissenschaften, und dagegen muss er dann wirklich vorgehen, taugt nämlich nur für Jobs der Elite, wie Lehrer, Pastoren, Journalisten, Manager und so weiter, weil und solange diese Wissenschaft falsches Wissen vermittelt. Richtiges Wissen ist in diesen Berufen als Berufsgrundlage unschaffbar. Das sind die beiden Gegnerschaften, über die sich Studenten, wenn sie daran festhalten, klar werden müssen.
Sie müssen gegen die gesamte Funktion der Universität des Kapitalismus angehen. Und Sie müssen sich klar machen, dass Sie gegen die Inhalte der Wissenschaft als Geisteswissenschaften insgesamt frontmachen müssen. Die sind notwendigerweise falsch, weil nur falsches Wissen aus ihnen taugliches Mittel für diese Berufe wird. Gilt übrigens auch für alle Lehrer. Danke. Ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, wie viel tatsächlich in dem Hochschulkampf involvierte Studenten hier sind, wie ich es mir eigentlich gedacht habe, aber es ist mir auch wurscht. Die Diskussion ist trotzdem gut. Fangen wir mit der ersten Frage an. In der Tat haben alle Freiheiten was Gemeinsames. Also auch die Garantie des Privateigentums, die Gewerbefreiheit, die Meinungsfreiheit und die Freiheit von Forschung und Lehre. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie staatlich garantiert sind. Dass es Staatsaffären sind. Und deswegen stehen sie ja auch in der Verfassung drin. Das heißt nichts anderes, als dass der Staat sich ihrer Bestimmung vorbehält. Dass er sagt, unter welchen Bedingungen sie gelten, wo ihre Grenze ist, unter welchen Voraussetzungen die benutzt werden können. Und die Bedingungen und Voraussetzungen und die Grenzen ergeben sich immer aus dem, was er sich von diesen Freiheiten für sein kapitalistisches Gemeinwesen verspricht. Das ist die zweite sehr abstrakte Gemeinsamkeit. Er bestimmt damit den Nutzen, den er davon haben will. Privateigentum, jedermann wird auf Privateigentum verpflichtet, egal wie er ökonomisch beieinander ist, ob er Kapitalist oder Lohnarbeiter ist, das überhaupt kein Eigentum hat. Es gelten für ihn die gleichen Prinzipien und Freiheiten. Die Gesetze der Gewerbefreiheit gelten für die Ich-AGs genauso wie für Siemens. So. Jetzt einmal zur Freiheit von Forschung, von Wissenschaft und Forschung nochmal. Und damit überleiten zur zweiten Frage. Ich will nochmal das, was ich den Zaun, die Trennung genannt habe, nochmal ansprechen, weil das ist in der Tat ein ganz, nicht ganz einfacher Gedanke, gerade angesichts der, wie du sagst, Durchlöcherung. Machen wir mal ein Gedankenspiel. Machen wir ein Gedankenspiel von mir aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Da ist ein Naturwissenschaftler, der hat irgendeine phänomenale Entdeckung gemacht. In seinem Labor. Was Tolles rausgefunden. Und nun ist es ein verantwortlicher Mensch, der sich gleich dazu überlegt und sagt, ich bin mir schon klar, dass man mit dieser Entdeckung auch einen möglichen Unfug anstellen kann. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn er sagt, ich als das Wissenschaftler-Subjekt, das diese Entdeckung gemacht habe, bin natürlich auch herausgefordert, die Gesellschaft daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie überhaupt in der Lage ist, von diesem Wissen einen Gebrauch zu machen, der die Wohlfahrt der Menschen befördert und nicht alles in Klump haut. Du weißt genau, was passiert, wenn er so auf die Welt losgeht. Wenn er beispielsweise sagt, verdammt nochmal, ich stelle fest, wenn ich über den Rand der Universität hinausschaue, da entdecke ich Interessen, bei denen wird mir Angst und Bange, wenn ich mir vorstelle, die könnten mein Wissen sich aneignen, von der technologisch umsetzen und damit irgendwas anstellen. Um Gottes Willen. Also muss ich doch als Wissenschaftler dafür sorgen, dass gesellschaftliche Verhältnisse herrschen, in denen überhaupt nur Zwecke regieren, die einen vernünftigen, ich sag mal menschenfreundlichen Umgang mit meinem Wissen erlauben. Habt ihr schon mal so eine Debatte in der Universität erlebt? Ich kenne sie nur aus den 68er Zeiten. Da ist sie aber auch sehr schlecht ausgegangen. Und wer heute an der Universität so antritt, ich kann ein paar Fälle zitieren, wo Menschen sich wirklich mal auf diesen Standpunkt gestellt haben, sagt der Staat, deine Wissenschaft ist nicht wertfrei. Du hast den ethischen Kanon von Wissenschaft, den ethischen Kanon von Wissenschaft verletzt. Du gehörst folglich eigentlich nicht in die Zunft der Wissenschaftler, die sich nur ihrem wissenschaftlichen Denken verpflichtet fühlen. Der Witz an der Freiheit von Forschung und Lehre ist also die in der Regel ganz selbstverständlich laufende Selbstverpflichtung von Wissenschaft auf dieses Prinzip der Wertfreiheit, das nichts anderes heißt als mich geht nichts an. Das akzeptiere ich als die Verfahrensgrundlage meines wissenschaftlichen Treibens. So sagen Sie es nicht, aber das ist die objektive Tatsache. Was nachher mit meinem Zeug gemacht wird. Ich bin nur Denker. Nur. Ihr kennt die berühmten Geschichten, dass dann plötzlich Oppenheimer-Effekt die Leute sich ein fürchterliches Gewissen machen, dass ihre Erfindung Hiroshima und Nagasaki Millionen von Tote gefordert hat. Dass dieses Gewissen, was dieser Mensch da zur Schau gestellt hat, oder in einem Theaterstück zur Schau stellen wird, ist objektive Heuchelei. Da mag er als Wissenschaftler noch sehr betroffen gewesen sein. Diese Betroffenheit ist das Zeichen seiner Dummheit. Das ist der akademisch notwendigen Dummheit. Komme ich langsam auf den Obertitel meines Vortrages zurück. Sich diesen Gedanken gerade aus dem Kopf zu schlagen, ist als Notwendigkeit zu begreifen, nicht nachzugucken, welche gesellschaftlichen Zwecke sind es eigentlich, denen mein Wissen dienstbar gemacht wird. Das ist Bornierung. Akademische Dummheit. Funktionelle Dummheit. Und daraus ein Gewissensproblem zu machen, unterstreicht das Ganze ja noch, dieses berühmte Theaterstück. Gewissensproblem heißt einerseits, andererseits. Einerseits bin ich diesen ethischen Prinzipien von Wegeethik, Ausschluss von der Bestimmung der Zwecke, verpflichtet. Andererseits aber, um Gottes Willen, was kann da denn mit uns angerichtet werden? Es unterstreicht, dass Wissenschaft genauso verlaufen soll und macht aus der hässlichen Anwendung eine Frage des individuellen moralischen Gewissens. Sehr bequem. Es gab in Deutschland mal eine Abteilung, das waren die sogenannten Göttinger Fünf, waren es glaube ich, Professoren in Göttingen, die mal so einen vorsichtigen Versuch gemacht haben. In dieser Richtung. Das eine oder andere, das ginge doch nicht, wenn es einfach so den Interessen von Wirtschaft überlassen wird. Die Aufregung war groß damals. Und diese fünf Professoren haben ihr Pamphlet auch sehr schnell zurückgezogen, als sie gemerkt haben, sie bewegen sich damit aus dem Wissenschaftskonsens hinaus. So, das ist es, das ist nochmal das Prinzip und mein Beispiel sollte deutlich machen, wie selbstverständlich es gilt. Freiheit heißt nicht Freiheit für, sondern Freiheit von. Loslege ich von jedem Einfluss darauf, was mit den Gedanken gemacht wird. So, die Durchlöcherung, von der du gesprochen hast, sehe ich nicht. Diese Durchlöcherung nicht. Einfach von der anderen Seite, das habe ich ja nachgesprochen. Von der anderen Seite schon, dass der Staat sagt, ich will es nicht zulassen, dass in Universitäten auf meinem Standort so viel Geld verschwendet wird für Zeug, was nachher gesellschaftlich gar nicht zur Anwendung wird. Also erlaube ich es dem einen oder anderen konkreten Interesse, seinen Anspruch gleich innerhalb der Universität geltend zu machen. Das ist die Durchlöcherung, kannst du bei dem Bild bleiben, bist von der anderen Seite. Aber immer nur in Verfolgung desselben Prinzips. Dienstleistungsfunktion bleibt, wird radikalisiert. Wissenschaft hat nichts zu bestimmen über Vernunft und Zweckmäßigkeit, in der Resultate angewandt werden. Das bleibt. Dein Argument der Wechselseitigkeit hat folglich das eine für sich, dass es inzwischen Wissenschaftler gibt, die aus dem, was ich funktionelle akademische Dummheit genannt habe, ein Bekenntnis machen und sagen, klar bin ich dafür da. Natürlich dient mein Wissen dazu, dass der deutsche Standort attraktiver wird für Betriebe, die dann auch gleich auf mein Wissen zugreifen können. So schon. Reicht das?
Ja, ich meine praktisch, dass die Köpfe, sozusagen das Personal im Machtbereich, das wird ja ausgewählt anhand von Universitätsabschlüssen. Das heißt, da macht sich der Machtbereich ja abhängig davon, die Professoren in diesem Wissenschaftsbereich davon eine Entscheidung. Und umgekehrt verdienen ja die Professoren einen Großteil ihrer Gelder durch Schreiben von Gutachten für die Wirtschaft und vernachlässigen dann die Freiheit der Lehre, die sie auch haben. Das meine ich so der Durchlöcherungsraum. Das ist ja sogar auch da eine Klarung, dass eine Person sowohl als auch die und sich da ja gar nicht so abstrakt trennt, haben wir das so eine Trennungsidee vorwählt.
Doch, deine Beispiele bestätigen das gerade. Deine Beispiele bestätigen das Prinzip der Trennung. Also des Ausschlusses von dem Mitbefinden darüber, was eigentlich die Anwendung des Resultats meiner Wissenschaft bedeutet, Gesellschaften. Was ist denn Gutachterpraxis? Das weiß man doch, was Gutachterpraxis ist. Gutachterpraxis ist so etwas, eine Form der politischen Beratung für die Wissenschaftler aller Zweige herangezogen wird. Und wie es dabei zugeht, ist kein Geheimnis. Wenn in irgendeinem politischen Streit die eine Partei, von mir aus die Regierungspartei, sich ein Gutachten aus der Wissenschaft bestellt, welches Gutachten bestellt sie sich wohl? Welchen Wissenschaftler nimmt sie wohl aus dem großen Fonds pluraler Meinungen? Nicht den, von dem die Kanzlerin gesagt hat, wir haben beschlossen, das ist die richtige Einsicht, den richtigen Wissenschaftler holen wir. Sondern die holen sich den Wissenschaftler, der genau das begutachtet, was sie haben wollen. Umgekehrt die Opposition. Die findet im selben großen pluralistischen Fonds einen anderen Wissenschaftler, der ganz frei für sich gedacht hat und zu einem wissenschaftlichen Befund gekommen ist, der dem Standpunkt der Opposition entspricht. So. So wird es benutzt, das Zeug. Und die Voraussetzung der Benutzung ist damit klar. Und das Resultat der Benutzung Was hat denn dann, was dabei rauskommt, mit den Gutachten zu tun?
Nix.
Das ist die Selbstwiederlegung deines Beispiels. Nochmal, ich will einen Punkt nochmal betonen, weil ich bei dir einen Schlag entdeckt habe, der so in Richtung auf korrupte Wissenschaft. Gutachterwesen gleich korrupte Wissenschaft, die verdienen damit Geld. Und deswegen schreiben sie so, wie ihre Auftraggeber es wollen. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es sowas gibt. Na klar, wo es so zugeht im Bereich von Wissenschaft und Gesellschaft, da wird es auch sowas geben. Was ich aber sagen wollte, ist, das ist gar nicht das Prinzip. Das Prinzip ist, es ist Ihr Auftrag. Frei Ihrem eigenen Gedanken, sei er richtig oder falsch, zu folgen. Und dann kommen verschiedene wissenschaftliche Resultate zum gleichen Zeug raus. Das heißt, Pluralismus ist gewünscht, gerade in seiner Pluralität. Kommt alles in den großen Fonds, wie ich es genannt habe, rein. Und versauert dort entweder oder wird mal wieder rausgeholt und gebraucht. Ja? Begabungstheorie. Das ist ein Bereich, den ich mich ein bisschen auskenne. Pädagogik. Begabungstheorie. Die hatten mal Anfang der 60er eine progressive, wie es hieß, Konjunktur. Und da wurde gesagt, ach, Begabung ist doch nichts, ist doch keine Sache der Natur. Begabung ist eine Sache des Begabens. Also, wir brauchen unbedingt eine Verdoppelung, wenn nicht sogar Verdreifachung der Abiturientenquote. Das Urteil, Arbeiterkinder sind unbegabt und von Natur aus doof, haben wir jetzt mal gestrichen. Wo ist die Wissenschaft, die uns hilft, das andere zu begründen? Ja, da haben sie sofort eine entdeckt, die gab es schon längst. Die hatte hundertjährige Tradition, hieß damals bloß noch nicht Sozialisationstheorie. Da hieß sie ein bisschen anders. Die hatte jetzt plötzlich Konjunktur. Nicht, weil sie war gefragt. Ist aber gar nicht entstanden, weil sie gefragt war, sondern weil Leute sich ausgedacht haben. 20 Jahre später. 30 Jahre später. Plötzlich war festgestellt, wir haben zu viel. Wir haben aus der Bildungskatastrophe einen Schluss gezogen. Mehr Abiturienten, mehr Studenten. Wir haben uns statt ins Studentenwerk eingetragen. Plötzlich gab es Gutachten. Die haben das alte Begabungsset wieder rausgeholt. Das gab es natürlich in dem Fonds noch. War drin. Hat sein Leben gefristet. Deutsche, Amerikaner, Hypnotisoren, Eisengel ist sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff. Der damals schon die Theorie gesagt hat, nee, da sind von Natur aus dümmer. Das ist ganz klar. Auf einmal bekommt so ein Mensch wieder Konjunktur. Wird er rausgeholt. Und dann hängen sich natürlich andere an diesen Gedanken ran. Naja, Zeitgeist versessen sind sie schon. Und dass dann auch jemand auf dem Standpunkt steht, da kann ich noch mehr Geld machen, mehr Geld machen, wird auch stimmen. Aber das ist nicht das Prinzip, sondern eine Verlaufsform. Inzwischen wissen Sie gar nicht, welche Begabungstheorie Sie rausholen wollen. Das mit den 24% Analphabeten, das sieht so oder so aus. Da holen Sie erst die Theorie raus, wenn Sie wissen, was Sie mit denen anstellen wollen. Und die Wissenschaft selbst ist zu Diensten. Einfach dadurch, dass sie wertfrei vor sich hin forschen. Kannst du ein bisschen aber reden?
Du hast gesagt, dass die Aufregung des Staates über die Studenten hat, dass Deutschland im Ansehen, also am Rangplatz, meine Frage ist, ist es nicht auch so, dass der Staat tatsächlich Leute braucht, also die lesen können, um eine Anweisung zu lesen, die einen Auftrag schreiben können, um ihre Rechnung agieren und zu bezahlen? Also braucht es nicht tatsächlich sowas wie Minimalbildung, also bei diesen 24%, weil du hast gesagt, das ist ein ordnungspolitischer Bezugspunkt, die im Griff zu haben. Ich höre immer wieder, dass es so ist, dass die Leute dafür vorgesehen, dass sie auch im Prinzip der kapitalistischen Nutzung zuzuführen sind, dass sie zur Arbeit machen, das läuft an der Marktkommission. Und dann wäre es sozusagen tatsächlich ein Mangel vom Staat her, so viele dumme Leute zu haben. Also
wenn er so viele dumme Leute, ist das Wort dumm, von dem ganz anders benutzt worden, als ich es vorhin eingeführt habe, deswegen tue ich es mal in Anführungszeichen. Wenn es so viele dumme Leute, wenn er so viele dumme Leute produziert, die es verunmöglichen, dass die von dir genannten Funktionen erfüllt werden, dann würde es vielleicht, dann würde er vielleicht auf diesem Standpunkt stehen, den du genannt hast. Aber offensichtlich, und das zeigt ja die Vergangenheit, ist das gar nicht der Fall. Zwei Belege. Nach dem, was der PISA-Schock beinhaltet, muss man sich doch eigentlich die Frage stellen, ja, wenn Deutschland leistungsmäßig so weit hinten liegt, 24. Stelle, und Finnland und Korea ganz oben und Neuseeland, wieso drückt sich denn, wenn alle der Meinung sind, Leistung sei Humankapital, die Ressource der Nation, das nicht auch im ökonomischen Ranking aus? Es ist doch merkwürdig. Im ökonomischen Ranking sieht das ganz anders aus. Da liegt nicht, da ist nicht Finnland, hat nicht Finnland plötzlich die Einladung zum G7, G8, G9-Treffen gekriegt. Aufgrund des PISA-Rankings. Sondern die sind ökonomisch, weiß man, in Europa immer noch hinten. Und keiner sagt, wir müssen Deutschland ausladen aus dem G8-Treffen. Weil PISA, nichts da. Das ist das erste Argument. Offensichtlich hat diese rigide Sortierung mit der Produktion von funktionalen Analphabeten das, was Nachfrage war, überhaupt nicht auseinander, überhaupt nicht durcheinander. Der zweite Beweis dafür ist, solche Leute sind sogar extra noch geholt worden, die kein Wort Deutsch können. Weiß man doch. Jahrzehntelang sind ausländische Arbeitskräfte, die unser PISA-Ranking noch viel schwerer durcheinander gebracht hätten, ins Land geholt worden, von denen es was anderes verlangt worden. Weiß man doch. Einfachste Handgriffe. Und mehr nicht. Zweiter Ding. Ich will aber dazu, weil du es angesprochen hast, noch was sagen. Ich will mal ein Zitat vorlesen, das so ein bisschen die Richtung andeutet, in die ich aus der Schweiz losgezogen habe. Also das erste Blatt, das erste Argument, die Kulturnation Deutschland ist geschockt. Konnte man überall lesen. Dem Land der Dichter und Denker steht es schlecht an, dass ein Viertel des gesamten Nachwuchses weder gescheit lesen, schreiben noch rechnen kann. Um Gottes Willen. Nationalistisches Ansehen steht in Frage. Das ist dann auch ein Punkt, der schnell wieder weg ist. Die zweite Abteilung, die aufgemacht worden ist, um Gottes Willen, das senkt unsere Attraktivität als Wirtschaftsstandort. Da habe ich was zu gesagt. Schwierig. Schwierig, schwierig. Kapitale, die sich hier anlegen, die brauchen ja, die brauchen alles. Die brauchen Qualifizierte, die brauchen welche, die sozusagen gerade die Minimalkompetenzen haben, und die können auch welche, kommt immer auf den Lohn an, der gezahlt werden muss, einstellen, die nichts davon können. Also die funktional Analphabeten. Bleibt noch ein Punkt. Ich will mal ein Zitat vorlesen. Also diese 24% stehen für einen bedrohlichen Zustand nicht nur an den Schulen, sondern in der ganzen Gesellschaft. Denn für manche Erstklässler ist die spätere Langzeitarbeitslosigkeit in der postindustriellen Gesellschaft bereits beschlossene Sache. Der Zusammenhang von mangelnder Bildung, fehlenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt und Kriminalität ist bei Jugendlichen mehrfach bewiesen. Insbesondere bei heranwachsenden Ausländern. Was ist das für eine Sorge? Das ist eine Sorge, die, so die rede ich noch nicht über den Grad der Sorge, derzeit bricht der Staat nicht mehr. Sondern es ist eine Sorge, die von vornherein sagt, also Standortprobleme sind die doch nicht. Da haben wir doch genug. Und wenn wir von denjenigen, die nichts können, welche brauchen, die bloß irgendwas zusammenkehren, oder was zusammenschrauben, dann werden die auch wieder genommen. Kein Problem. Die Sache mit dem Ansehen ist ärgerlich, aber da werden wir wohl hinwegkommen angesichts der Erfolge, die Deutschland imperialistisch hier und dort einfährt. Was bleibt? Ja, das sind doch diejenigen, die zum großen Teil in der Arbeitslosigkeit landen. Der hat recht, der Mensch, wenn er sagt, bei dem ist von vornherein klar, die landen in der Arbeitslosigkeit, sind gefährdet, kriminell zu werden, und weiter unten sagt er noch, sind gefährdet für politischen Extremismus. So, was ist die Sorge? Die Sorge heißt nicht, diese 24% mischen die Gesellschaft für Extremismus und Kriminalität und Drogen auf. Das nicht. Dafür gibt es Mittel. Die kennt man alle. Die heißen Sozialhilfe, Sozialpädagogik, Jugendhilfe, Polizei, Jugendstrafanstalten und so weiter und so fort. Drogenberatung muss ich nicht vergessen. Das ist alles geregelt. Also ist der Standpunkt, der ich da geltend mache, einer, der ein bisschen die Sorge ins Abstrakte verlängert und sagt, soll sich Deutschland eigentlich in Teilen so eine Jugend leisten, die unter Umständen gar nicht so tickt, wie wir es wollen? Da ist doch was zu machen. Das ist doch die Zukunft Deutschlands. Da muss doch was unternommen werden, dass nicht ein Viertel der Jugend unter Umständen wenig führbar wird. In diese Richtung muss das verlängert werden. Meine ich. Das ist es. Alle anderen vorgestellten Sorgen sind wenig überzeugend, weil das ist alles geregelt. Im Übrigen kann man ja auch mal sagen, ach nee, das habe ich schon gesagt. Ja. Bist du einverstanden?
Ja.
Der Platz. Ich will noch einen kleinen Nachtrag machen, für den Fall, dass doch noch den Hochschulkampf versteckte Studenten sich hier entfernt haben. Das, was die Studenten im Augenblick, übrigens nicht erst jetzt, sondern schon jedes Mal wieder an unserer Form ansteht, bei dem es immer um dasselbe geht, fordern, das lässt sich eigentlich in vier Töpfe tun. Der erste Topf ist, da fordern Studenten den Praxisbezug ihres Studiums. Das fordert. Diejenigen, die studieren, wissen das. Mehr Praxisorientierung. In der BWL, in der Erziehungswissenschaft, in der Produktionstheorie, bei den Juristen und so weiter und so fort. Nach dem, was ich gesagt habe, ist das eine Forderung, die heißt, ich will, dass in meinen Kopf aber auch wirklich nur das reinkommt, von dem berufene Leute meinen, dass es den Berufen im Staats- und Kapitalbereich nützt. Auf keinen Fall soll das anders sein. Denn Praxis ist heutzutage immer vorgegeben. Praxis. Soweit zu der Forderung. Sollte man sich somit anschließen, wenngleich es verständlich ist. Aber es ist eine Form. Naja, sind wir wieder bei dem Moment. Zweiter Topf. Studenten fordern bessere Studienbedingungen. Ärgern sich, auch darüber kann man Verständnis haben, dass die Bibliotheken zu voll sind, dass die Bücher immer wechseln, die man haben will, dass die Hörsäle zu voll sind, dass die Hochschullehrer zu wenig Sprechstunden, denn die müssten zu wenig Sprechstunden anbieten und so weiter. Das macht Ihnen in der Tat das Studium schwer. Stimmt. Jetzt fordern Sie Verbesserung. Also mehr Bibliotheken, größere Hörsäle, kleinere Hochschullehrer. Nee. Was fordern Sie da? Was Sie fordern, ist basiert im Prinzip auf einem Fehlschluss. Denn Sie fordern ja nicht nur für sich als Studenten XY, sondern für alle Studenten bessere Studien, sprich Konkurrenzbedingungen im Studium. Aber wenn Sie bessere Konkurrenzbedingungen für alle fordern, dann hebt sich der heimlich gehegte Wunsch, der immer dahinter steckt. Es muss doch möglich sein, über verbesserte Studienbedingungen dann auch verbesserte Jobchancen zu haben. Von der Konkurrenzlogik her aus und hat sowieso nichts zu tun mit dem Angebot an Arbeitskräften.
Ein Einwand, wenn ich hier natürlich.
Bitte?
Ein Einwand, wenn ich hier zum Hörsaal halte, dann ist es kalt. Also,
ja, das fällt unter die Abteilung großes Verständnis. Großes Verständnis. Ja, ich will auch gar nicht leugnen, dass es Studenten gibt, die einfach nur sagen, das ärgert mich einfach nur, dass ich nie das Buch kriege. So, aber jetzt soll man sich wirklich mal überlegen, was denn der Inhalt der Forderung ist. Und der Inhalt der Forderung läuft immer auf das hinaus, was ich gesagt habe. Ich muss noch nicht einleuchten.
Das war 97, 98 auf jeden Fall der Fall, wo es dann so war, dass angetreten wurde mit der Forderung, wir brauchen mehr Geld und dann die Reaktion war, wir sind alle für euch.
Richtig. Wichtige Ergänzung. Die letzte große Studentenrevolution, wo einige sogar wieder an den neu aufkommenden Studentenbewegung gewittert haben, die hat sich plötzlich in der Umarmung mit den Bildungsministern gefunden. Weil die einen sagen, die brauchen bessere finanzielle Ausstattung wegen mehr. Da haben sie alle genickt, vollkommen recht. Wir würden auch fürchterlich gerne die Hörsäle auf 22 Grad heizen, die Bestände verdoppeln und so weiter, doppelte Anzahl von Hochschullehrern einstellen. Wir sind voll auf eurer Seite. Aber sagt uns mal, wie wir an das Geld rankommen. Dann haben die revolutionären Studenten Arbeitsausschüsse gebildet und haben den Bildungsministern, damals war es Rückkehrs, Vorschläge gemacht, um noch mehr Geld zu bekommen. Ja, der Russland sparen. Ganz revolutionärer Vorschlag, der Russland sparen. Könnt ihr euch vorstellen, was der Rückkehrs daraufhin gesagt hat? Er hat gesagt, ihr wollt doch wohl eure schönen Universitäten nicht schutzlos den Feind ausliefern. Hat ihn voll eingeladen. Und so weiter. Also der Hinweis war genau wichtig. Dritter Topf. Gibt es Forderungen, die heißen universitäre Ausbildung für alle. Aufhebung des Abiturientenprivilegs. Jetzt abstrahiere ich mal ein bisschen von dem, was ich über die Inhalte gesagt habe, die gerade in den Geisteswissenschaften der Universität gelehrt werden müssen. Und halte einfach mal höhere Bildung fest. Wenn ich nur das festhalte, sage ich, gegen die Forderung hätte ich nichts. Aber diejenigen, die sie aufstellen, sollen sich bitte mal klar machen, was sie eigentlich in dieser Forderung treiben. Ist ihnen eigentlich klar, rhetorische Frage, ist ihnen eigentlich klar, dass das eine Kampfansage an das Prinzip, nach dem hierzulande die Dienstleistungsfunktion des gesamten Bildungswesens organisiert. Es ist doch kein Zufall, dass es genau andersrum läuft. Es ist doch kein Zufall, sondern Beschluss, und ich habe vorhin schon gesagt, alle Reformen nach 49 im Bildungswesen haben daran nichts geändert, dass das Schulwesen dreigliedrig sein soll und 70% von der höheren Bildung systematisch ausgeschlossen werden. Weil das ist rausgeschmissenes Geld, die braucht man bloß für einfache Jobs. Wer so eine Forderung stellt, soll sich klar darüber sein, es ist ein Angriff auf das geht ganz eingemacht. Dann müssen Sie sich klar darüber sein, dass sich viele nicht darüber klar sind, dass sie meinen, Ja, diese schönen Prinzipien, die ich jetzt alle ziemlich runtergemacht habe, die würden das doch einschließen. Ja, also auch das hat einen Haken. Der vierte Punkt ist der, den ich aufgehört habe, den muss ich nicht wiederholen. Leute, die sagen, verdammt nochmal, die Wissenschaft soll doch eigentlich frühestens mal dem Volke dienen. Naja, gut. Soll doch was Gutes sein. Man soll doch wissenschaftlich über Zwecke und Durchsetzung von vernünftigen Interessen mit adäquaten Mitteln nachgedacht haben. Und das passiert immer nicht. Wer auf dem Standpunkt steht, der muss sich dasselbe klar machen, was ich eben gesagt habe. Mit diesem Willen, der muss auch, der kommt um eine Kampfansage an, wie heißt das, an das System nicht herum. Das sind die vier Abteilungen von Forschung.
Also mich hat jetzt eben so ein bisschen dieser Angriff auf diese Praxisorientierung gestößt. Das, was du da eben beschrieben hast, was da nicht in die Köpfe hinein soll oder was manche nicht in die Köpfe drin haben wollen, das gibt zweifellos. Aber ich glaube, dass unter diese Praxisorientierung auch vieles andere an Anspruch noch mit hineingepackt oder hineinformuliert wird, dass ich lieber als Handlungsorientierung nennen würde, anstatt das mit diesem abgelutschten Begriff der Praxisorientierung oder das damit auch belegen zu wollen. Und ich denke, dass es da natürlich durchaus berechtigte Forderungen gibt, die, glaube ich, mit diesem anderen Aspekt, dass gewisse Dinge nicht in meinen Kopf hinein sollen, nichts zu tun haben. Also es gibt auch massenweise Lehrer, oder Leute, die Lehramtsprüfung dahinter sich haben und die zittern, wenn sie ihre erste Schulklasse unterrichten sollen, weil sie nicht wissen, wie gehe ich mit der Rassenbande jetzt in der Praxis um. Das ist ja wirklich ein Problem. So, und das hat ja nichts damit zu tun, dass jemand gewisses Wissen gar nicht haben will, sondern das sollte dann halt noch zusätzlich mit hineinkommen. Das ist ja auch ein Problem. Und ich glaube, wo es besonders deutlich wird, für meine Begriffe jedenfalls, ist es so auch was linke Politik angeht. Das ist ja genau das Elend, dass Handlungsorientierung ganz selten zu sehen ist und vermittelt wird. Dass auf einer sehr abstrakten Ebene alle möglichen Dinge erörtert werden und dass diese Handlungsorientierung doch ganz oft fehlt. Also da brauche ich auch gar nicht zu den Affirmativen, zu den systembejahenden Strategien zu gucken. Das Bedürfnis, das haben wir doch überall und zu Recht.
Also, ich würde noch gerne diesen Beitrag ergänzen. Wenn 95% der Referendare am Hamburger Studienseminar sagen, dass diese Universität sie nicht auf den Unterricht vorbereitet haben, dann ist das wirklich ein Defizit, den sich dieser Stadt kaum leisten kann. Obwohl die Professoren genau wissen, dass am nächsten Tag, nach dem ersten Staatsexamen, die Studenten, also die Referendare bedarfsdeckend unterrichten müssen, dann finde ich, ist das ein Skandal.
Und es liegt hier auch nicht das marktwirtschaftliche Argument, weil der Lehrerbedarf ist klar.
Das ist auch ein anderer Punkt. Das ist ein anderer Punkt. Egal, noch einmal. Aber erstmal zu den Handlungen. Ich wundert mich, dass du sagst, das sei nicht abgelutscht. Also da wo ich im Augenblick bin, gibt es nichts Abgelutschteres als die Handlungsorientierung. Aber das ist noch keine Kritik. Das heißt nur, das ist nichts Neues, sondern das ist, was ist denn das eigentlich? Handlungsorientierung. Ich befürchte, dass du mit deinem Hinweis auf den Umgang mit der Rasselbande ziemlich genau schon den Kern getroffen hast, dessen, was mit Handlungsorientierung. Was ich sage, Handlungsorientierung sagt erstmal, welche Zwecke das Handeln, welchen Zwecken, welchen Anliegen das Handeln dienen soll, das lasse ich mal außen vor. Handlungsorientierung, gerade in den pädagogischen Berufen, ist nichts anderes als eine Ansammlung von Tricks, mit denen man Rasselband in Ruhe hält. Und sonst nichts. Hast du auch gesagt.
Ja.
Wie kriegt man die Rasselbande ruhig? Ja, genau darum geht es. Die ganze Welt voller Rasselbande, im Betrieb, Schule, Familie, auf dem Sportplatz, in der Gang und überall wird gesagt, wir brauchen Handlungsorientierung. Das ist irgendwas, ein Angebot an Leute, die nicht so funktionieren, wie man will, damit sie durch irgendein Tun plötzlich doch gefügig werden und das tun, was sie tun sollen. Also, im Unterricht, weil ich mich da auch ein bisschen auskenne, muss inzwischen alles handlungsorientiert sein, weil wenn ich die 10 Gebote durchnehme und die sind unruhig, sage ich, malen, 10 Gebote malen. Du sollst nicht stehlen, deines Nachbarn Weib oder irgendwas malen. Dann kriegen sie ein Blatt Papier und einen Stift und dann wird gehandelt. Das ist die Sparte gerade. Und das Handeln heißt nichts anderes, als sind sie ein wenig mal ruhig. Manchmal aber auch nicht. Dann kommt das neue Bedürfnis nach Handlungsorientierung. Also, jetzt mal theoretisch gesagt. Erstens, Handlungsorientierung ist die Gleichheit, wie Praxisorientierung. Absegnung, dass ich mich in die Zwecke, um die es geht, nicht einmische. Man könnte ja auch sagen, wie kommt denn das eigentlich? Das kaum bin ich in der Schule, ich die Klassen, die, jetzt sagst du, hast ja noch harmlos, Rasselbande benehmen, wo man liegt denn das eigentlich? Und mein Auftrag nur daran besteht, Rasselbande stillzukriegen. Was ist da eigentlich los? Übrigens, die moderne Variante der Handlungsorientierung heißt Ritalin. Ganz klar, das sind doch alles hyperaktive ADS, ADSH-Geschädigte. Zack, rein mit dem Medikament. Dann sind sie ruhig. Beste Handlungsorientierung, die man sich vorstellen kann. Das zweite theoretische Argument, alle Handlungsorientierungs, kann man sich alle Bücher durchschauen, gehen immer nur auf eins. Sollen den Schüler, den Lehrling oder wen auch immer, den Klienten, der Sozialpädagogen, durch das Einbinden in Handlung von jeder Sorte Dysfunktion abbringen. Sich als Rasselbande aufzuführen ist nicht erlaubt, nicht mitzumachen ist nicht erlaubt, zu stören ist nicht erlaubt, dem Nachbarn das Lineal auf den Kopf knallen ist nicht erlaubt, zu Hause bleiben ist nicht erlaubt und so weiter und so fort. Das sind alles Integrationsverfahren, wo es inzwischen nicht mal mehr darauf ankommt, dass diese Integration über den Verstand läuft, sondern nur durch Tun. Sehr eigentlich. Sehr eigentlich.
Antworten Sie doch mal wieder auf die Frage.
Das ist die Antwort auf die Frage. Gut, dann sage ich es nochmal anders. Sie haben die Frage zugespitzt. Auf die aktuelle Situation. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht nur die Klage von Referendaren und Referendars, Ausbildungsleitern in Hamburg, sondern überall. Das ist eine Standardklage. Es würde in der Lehrerausbildung glatt was fehlen, wenn diese Klage nicht da wäre. So, wovon ist die Zeugnis? Wir sind nicht vorbereitet worden darauf. Das ist Zeugnis davon, dass die Lehrerstudenten in dem, was sie in der Universität lernen, und zwar jetzt im Bereich der Erziehungswissenschaften, nicht das wiederentdecken, was nachher in der Schule verlangt ist. Was kriegen Sie beigebracht? Motivation. Motivation geht es. Motivation soll vor allen Dingen, wie heißt das, intrinsisch sein. Es geht darum, das Kind an seinen Interessen zu packen. Es geht darum, das Kind zu fördern, entwicklungsgemäß. So. Er kriegt lauter Versatzstücke der Erziehungswissenschaft mit, die aber ihm als was ganz anderes vorgestellt sind, werden, als sie tatsächlich sind. Vorgestellt werden sie ihm als, das kann man dann nachher umsetzen in berufliches Tun. Dafür sind aber diese erziehungswissenschaftlichen Versatzstücke alle nicht gedacht. Weder die Entwicklungstheorie, noch die pädagogische Psychologie, noch die Begabungstheorie, noch die, was habe ich, Gen-Anlage-Umwelttheorie und so weiter und so fort, sind je dafür gedacht, dass man mit denen was praktisch anfängt. Was man mit, deswegen heißt man längst nicht, mit denen kann man nichts anfangen. Meine Frau betreut im Augenblick eine Referendarin. Meine Frau ist Lehrerin. Betreut im Augenblick eine Referendarin. Die hat gezeigt, dass sie gelernt hat. Obwohl sie mit derselben Klage ankommt. Die hat nämlich neulich einen Unterricht gemacht, wo die Schüler unruhig waren. Und in der Besprechung sagt sie, ist doch klar, 75% hyperaktiv liegt in der ländlichen Umgebung. Das betraut der Erziehungswissenschaft. Sie kennen das doch. Da kommt die Mutter zum Lehrer, da kommt die Mutter zum Lehrer und sagt, wie kann es denn angehen, dass mein Kind eine 5 geschrieben hat? Ich habe doch so oft mit ihm gebaut. Was sagt der Lehrer? Der hat seine erziehungswissenschaftlichen Knöpfe noch im Kopf. Sagt, ja, also wenn Sie schon so viel geübt haben, dann kann es nicht an fehlender Leistungsfähigkeit sein, der muss es tiefer legen, der muss einfach unbegabt sein. Aber gute Frau, Sie wissen ja, auch das Handwerk hat einen Dorn im Boden. So. Erziehungswissenschaftliche Theorien dient in den Köpfen von Lehrern überhaupt nicht dazu, sich auf Praxis vorzubereiten, in Praxis umzusetzen. Sondern zur Legitimation all der beschissenen Anforderungen, mit denen in der Schule konfrontiert wird. Und in der Schule wird er immer nur mit einer Frage, und an der scheitert er natürlich konfrontiert. Wie kriege ich Ordnung in den Sauhaufen rein? Die Sachen mit Stoff aneignen, naja, da gibt es halt die Lehrbücher und die Schulbücher, da muss er sowieso immer nur 2 Seiten weiter sein als die Klasse. Das ist ja wohl noch zu machen. Also, es wird ein falscher Maßstab angelegt. An die universitäre Ausbildung, gerade in Sachen Erziehungswissenschaft. Übrigens in anderen Bereichen ist es ähnlich. Die wird an dem Maßstab, sie sei so etwas wie berufsvorbereitende Theorie. So wie der Arzt das Schnippeln lernt und das Blut abnehmen und sonst was. Das heißt, so ging es auch in der Erziehungswissenschaft zu. Postgebuch. Die dient nur dazu, die vorfindlichen Zwecke, den sie dann nach kurz oder länger Zeit sich sowieso akkumulieren. Mit oder ohne Referendarausbildung. Das ist auch ein leichtes. Aber das dicke Fell und die nötige Brutalität mit sich bringen. Nur dazu, diese Zwecke pädagogisch in was anderes zu verwandeln, als sie sind. Nicht in die Durchsetzung dessen, was Schule mit Kindern anfängt, sondern immer ein Versagen von Schülern, Versagen der Umstände, Versagen der Natur. Manchmal sogar auch Selbstbezichtigung der Lehrer. Ist übrigens auch Quatsch an der Stelle. Es ist nicht sein individuelles Versagen, wenn er das macht, was die Schule von dem Nachwuchs verlangt. Also diese Klage gehört strukturell dazu. Und deswegen bringe ich meinen Schülern, meinen Studenten auch als erstes bei, nennt mir eine erziehungswissenschaftliche Theorie, die eine berufspraktische Funktion hat. Dann kommen sie an und sagen, ich habe gerade einen Kurs gelernt, wo ich gelernt habe, wie man einen Overhead-Projektor bedient. Ich habe gesagt, Theorie wollte ich eigentlich nicht. Das ist so. Und wenn man daran was ändern will, muss man ein bisschen mehr ändern.
Und das ist
nee, da reicht ein halbes Semester bei mir. Ja, weiter. Okay, keine Fragen mehr sind.
Eine hätte ich noch.
Ja, bitte.
Ich sage über den Naturwissenschaften, wo ja die Tendenz eigentlich eher in die andere Richtung geht. Da kommt man ja dann das Studium sein zu Praxis dazu. Und der Chirurg hätte hinterher keine Ahnung mehr von irgendetwas, außer wie ein Skalpett aussieht. Der Chemiker ist auch nur noch in der Lage, den einen Messgang durchzuführen, den er dann auch gelernt hat. Und die Physiker sind auch nur noch Gebietsspezialisten.
Ja. Damit benennst du einen Streit, der innerhalb der Naturwissenschaften und ihren Ausbildungsgängen seit der Raumzeit entbrannt ist. Wie viel grundwissenschaftliche Lehre muss sein und wie viel unmittelbar praxisorientierte Lehre ist nötig. Darüber gibt es einen Streit. Und die einen sagen, wenn wir die grundwissenschaftliche Ausbildung vernachlässigen, dann sind die Menschen doch nur noch borniert für eine Funktion einsetzbar. Das ist aber schlecht, weil wenn der Arbeitsmarkt mal wieder mitteilt, deiner Ausbildung wirst nicht, dann ist auch eine grundwissenschaftliche Ausbildung, wo man sich dann gleich woanders hin orientieren kann, viel günstiger. Sagen die anderen, das stimmt schon, aber zu viel grundwissenschaftliche Ausbildung, dann kann er ja, was er eigentlich machen soll, überhaupt nicht gut. Ja, also muss man ihnen während das einführen, wo es vor unmittelbar gebraucht wird. Und außerdem ist er noch kostenintensiver.
Der Streit ist eigentlich entschieden.
Bitte?
Der Streit ist eigentlich entschieden. In den momentanen Maßgaben ist es so, dass die umfassende Bildung von den Naturwissenschaften für mich im Rahmen der Regelstudienzeiten nicht möglich und nicht vorgesehen ist.
Ich wollte sagen, die Entscheidung, die sich andeutet, ist folgende, dass der Streit sich in zwei verschiedene Studiengänge verändert. Einen unmittelbar praxisorientierten Kurzstudiengang und einen, wo ein bisschen mehr wissenschaftliche Grundlagen Aneignung passiert, auch mit der Perspektive, dann vielleicht innerhalb der Universität zu bleiben, andererseits. Das ist eine Sache, die sich andeutet. In einigen Bundesländern gibt es das, in anderen noch nicht.
Und das wäre ich bin von den Naturwissenschaften. Ja. Diese Entwicklung zu dem Kurzstudiengang hin, dann auch noch in Konkurrenz zu den Erfahrstudiengängen. Das ist zwar sehr lustig, aber da kommen dann besserliche Chemielaboranten bei raus. Also das hat an der Universität nichts verloren.
Das ist eine andere Sache. Offensichtlich doch. Man kann nur sagen, naja, damit wird auch noch eine andere Fliege erschlagen, nämlich die, wie kann man das Ganze kostengünstiger machen? Mehr von der Universität in die Fachhochschulen verlagern. Die haben einen stringenten Studiengang, ziehen das in 5 bis 6 Semestern durch, finden dann einen Job oder auch keinen, und mal sehen.
Die Chemielaboranten, die als Azubis bezahlt werden müssen, werden wir auch.
Gut, aber jetzt sollten wir vielleicht schon nicht den Übergang zur konstruktiven Universitätsplanung machen, sondern wenn wir es dabei belassen. Danke, tschüss.